Ich möchte irgendwann mal in den Maklervertrieb, weil das die Champions League ist, wo du wirklich unglaubliche Persönlichkeiten hast. Da hast du dann Vertriebe, du hast Pools, du hast Einzelmakler, du hast Großmakler, du hast Industriemakler, Gewerbemakler, du hast Makler, die spezialisiert sind auf Krankenversicherung oder auf Leben. Unfassbar. Und das ist ein anderer Schlag vom Mensch. Das sind Unternehmer, die Verantwortung übernehmen, die bereit sind, voranzugehen. Wir haben ja da wirklich, hatten wie eine Bombe eingeschlagen, haben ja Vorstellungsgespräche geführt, wie blöd. Also du musst dir vorstellen, das sind jetzt 7 Leute, in kürzester Zeit hochqualifizierte, unfassbar gute Leute, die jetzt da sind, ne? Und die haben einen Anspruch. Die wollen was lernen, die wollen Gas geben, die wollen Geld verdienen. Und ich tue mir da manchmal schon schwer, dem gerecht zu werden, ne? Aber ich versuche es natürlich jeden Tag aufs Neue. Und es macht schon Spaß. Das ist eine coole Truppe und ich hätte es nicht gedacht, ganz ehrlich auch, dass das in so einer kurzen Zeit so groß und so großartig werden könnte.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Pedersen und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher Podcasts. In dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn doch auf der Plattform Ihrer Wahl und bewerten Sie ihn, denn das würde mich A freuen und B würde es dem Podcast-Algorithmus auch ein bisschen helfen und den Podcast weiter nach vorne bringen. Aber kommen wir erstmal zu meinem heutigen Gast und da muss ich mal ein bisschen länger ausholen, denn ich werde häufiger gefragt, wie kommt man denn eigentlich in den Königsmacher Podcast? Gerne auch noch verbunden mit dem Angebot. Du kannst mich auch gerne mal einladen. Was ich meistens dann direkt dankend ablehne oder auf meine, ich habe eine sehr lange Liste Verweise, die ich noch alle einladen möchte und die Liste existiert wirklich. Da stehen mittlerweile über 40 Leute ungefähr drauf und die ich irgendwann irgendwo irgendwie mal gesehen habe, mit denen ich mal reden möchte und mit denen ich mal sprechen möchte. Und so ist es auch geschehen mit meinem Gast, mit heutigen Gast. Der hat mich Ende Juni auf LinkedIn diesbezüglich angeschrieben und ich erklärte ihm genau das mit der langen Liste. Aber ich habe gesagt, ich könnte dich auch gerne draufsetzen, weil es klang schon irgendwie interessant, was er macht. Nun begab es sich, dass er 3 Monate später, also Ende September, nochmal sich meldete, auf ein aktuelles Posting verwies und erklärte, gegebenenfalls rutsche ich hierdurch auf deiner Warteliste ein bisschen weiter vor. Und das ist er auch. Auch wegen dem Posting, aber noch viel mehr wegen seinem sehr guten Timing. Denn ich wollte gerade wieder neue Gäste einladen und das passte einfach sehr gut. Und genau deswegen spreche ich heute mit Michael Sommler, Landesdirektor Bayern im Maklervertrieb bei der Universa aus München. Hallo Michael, schön, dass du da bist.
Hallo Marco, es ist mir eine Ehre. Grüß dich.
Ich habe gesagt, du hattest gutes Timing, aber es gab auch 5 Punkte auf deinem Posting, warum du auch so vorgerutscht bist auf deiner Liste. Kannst du dir vorstellen, was das für Punkte waren? Hast du einen Tipp?
Ich kann es mir nicht vorstellen. Wahrscheinlich war die Mitarbeiterin, die ich eingestellt habe, alle so gut aussehen. Ich sag's mir. Ich weiß es nicht.
Nein, das hat mit deinen Mitarbeiterinnen gar nichts zu tun. Und zwar,
Okay.
du hast so eine Liste gemacht. Also mal vielleicht für die Zuhörer hier. Das Posting war vom 29. September. Und da hast du einfach eine Liste gemacht mit so Punkten aus den letzten 15 Monaten, die du so
Ja.
Erfahrungswerte, die du gemacht hast. Und auf 3 andere Punkte kommen wir später noch. 2 Sachen davon sind mir aber aufgefallen, die fand ich manchmal schon mal spannend. Das eine war nämlich, du hast geschrieben, du strebst nicht nach Führung und hast
Ja.
halt trotzdem den Job jetzt bekommen. Warum strebst du nicht nach Führung?
Warum ich nicht nach Führung strebe, weil das manchmal auch negativ behaftet sein kann. Also ich habe, Markus, sehr viele Menschen in meinem Leben erlebt und um mich gehabt, die in Führung waren und die aus meiner Sicht den Job nicht so gut gemacht haben. Also wenig Empathie und wenig Wertschätzung, wenig Anerkennung für die Mitarbeiter, einfach vielleicht nicht zeitgemäß, nennen wir es mal so, ne? Und die haben ja häufig auch gezeigt, wie man es nicht macht. Und ich denke auch, dass viele Menschen, die in Führung sind, dass es denen halt um niedere Motive wie Macht und sowas geht, ne? Und das ist mir fern. Insofern strebe ich nicht danach, ich strebe nach anderen Dingen.
Das ist gut, weil mich ist genau das, ich muss nämlich auch genau daran denken, es gibt diesen Spruch, man soll Macht denjenigen geben, die sie nicht haben wollen.
Absolut, sehr
Ne?
weise.
Und genau deswegen muss ich. Und das zweite war, da, also der zweite Punkt noch, der mir auch aufgefallen ist, war auch, du hast gemeint, du hast in den letzten 15 Monaten hast du 15 Kilo abgenommen.
Ja.
War das gewollt oder ist irgendwas passiert?
Ja, also es war gewollt. Nichts passiert. Gesundheitlich nichts, Gott sei Dank. Ne? Es ist tatsächlich gewollt. Aber ich habe immer so Phasen, wo ich dann wieder so lustigen Wetten einnehme, mit irgendwelchen Leuten mache, wo es um Wellnesswochenende geht oder wo es um andere Wetten geht. Zum Beispiel die aktuelle Wette ist mit meinem Sohn. Das ist tatsächlich spannend. Na, jeder, der Kinder hat, der Daniel ist 14 und spielt diese bescheuerten Handyspiele furchtbar. Und eins dieser Spiele heißt Brawl Stars und das ist so furchtbar, weil er so aggressiv immer wird. Das macht ihm nicht mal Spaß. Also der merkt das halt auch selber nicht, weil er so drin ist im Tunnel. Und ich habe gesagt, Daniel, machen einen Deal, weil ich ertrage das nicht mehr, diesen Wahnsinn. Und ich nehme jetzt einfach 20 Kilo ab und du tust dann für immer dieses blöde Spiel deinstallieren von deinem Handy. Sagt der Papa, das schaffst du ja eh nicht. Klar, machen wir den Deal. Ne? Und ja, und jetzt sind es schon 15 Kilo, 5 Kilo aber noch. Und insofern, was man nicht alles tut für seine Kinder, ne?
Super, also heißt, ab Ende des Jahres darf er das Spiel nicht mehr spielen.
Ja, das wird dann definitiv gelöscht und wir kontrollieren das ja auch über Google Family Link und dann gucken wir mal, ob er es dann wirklich auch macht, ne? Ich denke, Mitte November ist es bereits soweit. Also er hat nicht mehr allzu viel Zeit für dieses doofe
Okay.
Spiel.
Findet er es gut, dass du abnimmst, oder sagt er, verdammt, jetzt ist das Spiel bald vorbei für mich?
Nein, er findet das schon toll. Er ist da stolz auf den Papa, denke ich. Und so können wir ja auch wieder mehr Sport zusammen machen, wie zum Beispiel Handball spielen auf dem Bolzplatz und solche Dinge. Das kam jetzt in letzter Zeit ein bisschen zu kurz. Na, wenn du mit 120 Kilo Handball spielst, dann spielst du nicht allzu lange.
Okay, und wie hast du es gemacht? Hast du irgendwie durch Sport, durch irgendwelche oder Ernährungsplan oder was weiß ich? Oder?
Ja, eigentlich drei Dinge. Also im Wesentlichen Zucker weglassen, Cola Spezi weglassen. Das sind schon so große Laster. Schoki, meine große Liebe, das ist komplett weg jetzt letzten Tage und letzten Wochen und Monate. Und dann haben wir noch Intervallfasten. Das funktioniert auch sehr gut bei mir. Also ich versuche mal von 12 bis 20 Uhr zu essen, da auch dann verhältnismäßig normal zu essen. Und aber halt eben nur in dieser Zeit von 12 bis 20 Uhr, davor und danach eben nicht. Und sehr konsequent eben auch. Und das Dritte ist tatsächlich auch Sport. Also alles Mögliche, so Fitness, bisschen Inlineskaten, Fahrradfahren. Jetzt im Winter habe ich mir vorgenommen, auch wieder Snowboard anzufangen. Habe ich aufgehört vor einigen Jahren nach einem schlimmen Unfall. Da war ich echt ganz schön kaputt nach dem Snowboard-Unfall. Aber das ist jetzt mal wieder so weit,
Weil
ich
ich
denke, ich
habe
hatte
da
ja da
eine
voll Bock
Niederlage
drauf. Und
erlitten
wenn
und
ich
das war
dann ein
auch
paar Kilo weniger auf den
berechtigt,
Rippen habe,
ne?
dann
Muss
macht
macht
das
klar
auch
auch
wieder
Spaß.
Spaß. Und ich
Das
hätte den Job jetzt
ist,
auch
glaube ich,
hier
auch aber
heute
sehr
nicht
cool. Das haben
machen
wir einfach schon,
können,
das gestern
wenn
haben schon mal so ein
das
bisschen
damals
so ein
nicht
bisschen
passiert wäre.
Fitness-Tipps und
Also das ist
Gesundheitstipps
einfach so, wir sind
muss ich
immer
zuhören.
die Summe
Ja,
unserer Erlebnisse und die
ja,
Summe unserer
zu den anderen Punkten,
Entscheidungen.
die ich noch
Und
gefunden habe, die
alles,
ich voll
was im
spannend
Leben
fand,
passiert, hat
kommen wir
seinen
später noch.
Grund.
Jetzt kommen wir erstmal noch zu dir. Wir haben dich schon ein bisschen kennengelernt, aber die erste Bitte an meine Gäste ist ja immer so, sie sollen sich selbst mal vorstellen und so mit drei Hashtags erklären, warum die passen. Und jetzt, was sind deine drei Hashtags und warum passen die?
Ich würde meine drei Hashtags gerne in Englisch machen, weil ich der englischen Sprache tatsächlich sehr zugewandt bin. Ich hoffe, das ist okay.
Ja.
Also der erste Hashtag bei mir wäre, lieber Marco, wäre Pushing the Limits. Und tatsächlich Pushing the Limits, warum? Weil ich denke, alles Denkbare ist auch machbar. Man soll sich keine Grenzen setzen. Genauso bei der Kindererziehung wie auch später. Also ich denke tatsächlich, dass vieles möglich wird, wenn wir da fest dran glauben. Und wenn wir einfach bereit sind, diese Grenzen auch so auszutesten, immer wieder regelmäßig anzuteasern und zu gucken, wie weit wir gehen können. Und da werden unglaubliche Kräfte frei. Im Sport, aber genauso auch im Privaten wie auch im Business. Wenn man es wirklich will, wenn der Wille da ist und man den Mut hat, Dinge anzupacken. Deswegen pushing the limits.
Kann ich auch nur zustimmen. Ich glaube auch, man muss Grenzen überschreiten und Grenzen zu versetzen und aber auch kennenzulernen. Also, ne, deswegen bin ich da voll. Ich bin gespannt, was die zweite ist. Also im ersten stimme ich voll und ganz zu.
Okay. Das zweite ist Be Water, my friend. Be Water, my friend ist eine Aussage von Bruce Lee, einer der aus meinem Buch, einer meiner Vorbilder, jemand, der es geschafft hat. Nachher habe ich noch einen Buchtipp dazu dabei, aber im Wesentlichen geht es darum, dass Bruce Lee tatsächlich eine Ikone war und ein Vorbild für viele Menschen. Und als kleinwüchsiger Mensch, wahrscheinlich der größte Martial Arts Kämpfer aller Zeiten. Und hat ja dann Chuck Norris besiegt und verschiedene andere Personen, wo man nicht gedacht hat, dass er gegen die gewinnen kann. Und da ging es tatsächlich auch vielfach um Mindset, um den Kopf. Und er war ja ein großer Philosoph auch, der Bruce Lee, und hat eben auch in seinen ganzen Lehren auch versucht zu vermitteln, dass der Geist, ein gesunder Geist, ein gesunder Körper, dass das quasi eine Einheit bildet und da entsprechend ganz, ganz viele tiefgehende Dinge in mir auch geweckt und deswegen, be water, my friend.
Ich wusste, dass er gegen Chuck Norris gekämpft hat, wusste ich gar
Ja,
nicht.
doch.
Ah,
Im
okay.
Wettkampf sogar. Also kein
Ah,
Showkampf.
okay, also sehen wir also, ne, diese ganzen Chuck Norris-Sprüche müssen wir jetzt wissen. Also stimmen, aber Chuck Norris wurde halt von Bruce Lee besiegt.
Ja.
Sehr schön. Okay, da bin ich auf den dritten jetzt gespannt.
Und das Dritte ist tatsächlich, da ist mir vieles eingefallen, ich nehme jetzt aber Folgendes, Man on a Mission. Also tatsächlich bin ich so ein bisschen wie so ein Missionar wie früher im 15. Jahrhundert, ne, die Christen dann nach Südamerika und nach Asien entsprechend raus sind, um zu missionieren, das Christentum rauszutragen. Aber für mich ist es jetzt nicht die Religion, sondern für mich ist es tatsächlich Mindset. Also es geht darum, tatsächlich ein Vorbild zu sein für Mitarbeiter, für mein Umfeld, für Menschen um mich herum, aber auch tatsächlich fachlich auch. Also bin ja in der Maklerbetreuung bei der Universa seit 10,5 Jahren und da ist es schon so, dass man da viel Fachlichkeit auch transportieren kann an die freien Vermittler, sei es im Bereich der Funkpolicen, wenn es zum Beispiel darum geht, einfach dieses Thema Garantien endlich mal rauszunehmen, das furchtbare Renditevernichtungsmaschine, eine Garantie in einem Altersvorsorgevertrag völlig unnötig. Dahingehend Man on a Mission, entsprechend wirklich Wissen, Fachlichkeit zu transportieren, aufzuklären im Sinne eines Aufklärers und da einfach das darzulegen, das zu beweisen, empirisch auch. Ich arbeite dann auch mit entsprechenden Hilfsmitteln, um das auch darlegen zu können, was ich sage. Oder genauso auch bei der privaten Krankenversicherung. Auch hier eines der wunderbarsten Erfindungen unserer Zeit, gerade auch in Deutschland, ne, mit unserem dualen System, was wir ja haben, gesetzlicher und private. Ich bin ganz großer Freund, ein PKV-Enthusiast, ein großer Freund der privaten Krankenversicherung. Sowohl ich selbst als auch mein Sohn wären heute nicht mehr am Leben, wenn es die private Krankenversicherung nicht gäbe. Das muss man einfach so sagen. Und auch wegen dem, was meine Mama früher immer erzählt hat, sie ist Krankenschwester, sie ist heute 86 Jahre alt in Rente. Aber viele Jahre ihres Lebens hat sie in Münchner Kliniken gearbeitet, als Krankenschwester, als Oberschwester auch. Und hat mir, als ich noch ganz klein war, sie war alleinerziehend, hat sie mir immer gesagt, wie ungerecht sie das empfindet, diese Zweiklassengesellschaft, wie ungerecht sie das empfindet, wie die Privatpatienten, wie die besser versorgt werden gegenüber den gesetzlich Versicherten. Und ich habe mir dann einfach nur gedacht, okay, da ist was dran. Und dann habe ich auch diesen Weg eingeschlagen.
Okay, da ja, kommen wir gleich mal zu. Wahrscheinlich, und nicht wahrscheinlich, bestimmt sogar. Bin mal gespannt, was du uns heute alles so erzählen wirst.
Ja, ich auch. Bin auch sehr gespannt, was du mir noch entlockst.
Aber vorher kommen wir nach dem Hashtag noch zum Emoji. Jetzt bin ich auch auf das Emoji gespannt, was dann zu dir passt. Oder die Emojis.
Also das Emoji für mich, das gibt es tatsächlich nicht. Aber vielleicht können wir es mischen. Und zwar, wenn du einfach ein Smiley, ein Zwinker-Smiley nimmst, weil ich nehme mich selber nicht immer so ernst. Ich glaube, das ist, da mache ich es so wie der Nico auch. Also ich nehme ich alles immer so bierernst, ich kann auch über mich selbst lachen. Und ich denke, es gibt auch das Thema Glück. Ein Glück hatte nur der Tüchtige. Und deswegen kannst du dir ein Emoji vorstellen, vielleicht können wir ja gemeinsam eins kreieren, nämlich ein Smiley mit zwei Glücksaugen. Weil ich denke auch, mein LinkedIn ist ja zum Beispiel der Spruch oben drüber, wenn du glücklich bist, dann informiere dein Gesicht, ne? Und ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema, weil viele Menschen sind nicht, wenn sie denn glücklich sind, tragen sie es nicht nach außen, dann weiß ich es ja nicht. Dann muss ich das ergründen, hinterfragen und ich versuche für meinen Teil mal positiv zu sein. Und da gibt es eine kleine Geschichte, die passt auch vielleicht an der Stelle. Da bin ich ja auch wirklich ins Grübeln gekommen. Ich war auf Bali letztes Jahr mit der Family. War ein wunderschöner Urlaub. Und dann haben wir im Hotel so einen Guide gehabt, der hat uns einfach mal so ein bisschen das Hinterland gezeigt. Also man konnte einfach durch die Reisfelder spazieren gehen und einfach ein bisschen was ergründen, so die Kulturen, die Menschen vor Ort kennenlernen. Es war so ein 50-jähriger, also Einheimischer, der hat gut Englisch gesprochen. Und als wir den kennengelernt haben, ein unglaublich bodenständiger Mensch, ein ganz toller Mensch. Und dann habe ich ihn gefragt, how are you, ne? Wie geht's dir? Und er hat gesagt, excellent, my friend. Und ich habe mir gedacht, okay, 48 Jahre meines Lebens habe ich jetzt gelebt. Und das allererste Mal, dass mir irgendjemand auf die Frage hin, wie geht's dir, sagt, excellent. Also mehr geht ja nicht, ne? Excellent. Und dann habe ich auch gefragt, ja, warum, ne? Also why? Explain, please explain. Und dann hat er gesagt, ja, ist ganz einfach. Ich hab ein Haus, also ein Dach über dem Kopf. Ich habe Wasser und ich habe was zu essen. Und mehr brauche ich nicht. Und ein bisschen Sonnenstrahlen. Mehr brauche ich nicht zum Glücklichsein. war ich ganz klein und habe lange, lange darüber nachgedacht. Und ja, war mir eine tolle Begegnung.
Das ist immer das, ne? Das sind die Grundlagen, die man einfach. Man muss eigentlich immer schauen, wie gut es einem eigentlich aktuell geht. Im Vergleich zu 95% der Welt. Also müssen wir ja festhalten.
Absolut.
Ich habe mal kurz eine Frage, was sind Glücksaugen? Du hast gemeint, ein Emoji, Zwinkersmiley, okay, das kenne ich. Glücksaugen, meinst du das mit den Sternen oder was sind die Glücksaugen?
Stern könnte man nehmen, ja, am ehesten noch Stern. Oder einfach, du nimmst einfach das Glückssymbol, also dieses vierblättrige Kleeblatt als Augen und klebst es einfach in ein Smiley rein, ne? Einfach so eine Mischung aus zwei Emojis. Das Glückszeichen, deswegen, wenn du glücklich bist, informiere dein Gesicht. Ich finde das total wichtig. Und ja.
Wir schauen. Du meinst, okay, das genau,
Ich
vierblättrige
mal es dir
Kleeblatt war
auf.
das Wort. Ah,
Ich mal es dir auf.
ich hab's, nee, ich wusste gerade, also ich habe das Wort Kleeblatt gesucht.
Kleeblatt, ja, das Vierblättrige Kleeblatt.
Kleeblatt.
Dieses Grüne, ne,
Das,
ist ja auch ein Symbol für
genau, das
Glück.
vierblättrige Kleeblatt.
Genau.
Okay, wir gucken mal, schauen mal, kriegen wir bestimmt irgendwie hin. Ja, jetzt kommen wir zurück zu vier Entweder-oder-Fragen. Du sagst was und warum. Das erste ist, der frühe Vogel fängt den Wurm oder der frühe Vogel kann mich mal.
Der frühe Vogel fängt den Wurm, definitiv.
Bist du ein Frühaufsteher also, ja?
Meistens. Nein, tatsächlich, also unter der Woche, meistens schon so gegen 6. Also es gibt Leute, die stehen noch früher auf, aber dafür gehe ich relativ spät ins Bett. Aber frühes Aufstehen ist tatsächlich wichtig. Ich denke, da kann man der Tag wird so lang, man kann so viel machen, kann in der Früh ein paar Dinge wegschaufeln, wo das Telefon noch nicht klingelt und kann vielleicht noch ein bisschen Sport machen oder andere Sachen. Das macht schon Sinn.
Okay. Das zweite ist Schoko oder Vanillepudding? Jetzt
Ganz
gerade
leicht, ne?
passend, ne? Zu deiner.
Passend zu meiner Diät aktuell. Definitiv Schokolade, eines meiner allergrößten Laster. Schokolade, ja. Am liebsten Milka Vollnuss. Aber
Okay.
aktuell nicht.
Aktuell nicht gut.
Aktuell nicht. Der Kühlschrank ist zugesperrt bei uns mit einem Code, den ich nicht kenne.
Ach so, wirklich jetzt? Ich habe keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die sowas wirklich haben.
Tatsächlich am Anfang der Diät, das hat ja vor ein paar Monaten schon begonnen, das Abnehmen bei mir, da war es dann tatsächlich so, da habe ich gesagt, komm, hier, das Vorhängeschloss. Und die erste Woche ist ja bekanntlich am schwierigsten, ne? Auch wenn man Rauchen aufhört. Und von dem her, die erste Woche hatten wir das ganz eisern durchgezogen. Jetzt mittlerweile habe ich so viel Disziplin, um mich beherrschen zu können.
Das ist sehr gut, sehr geil. Ja, das dritte ist jetzt Barfuß oder Socken?
Barfuß, definitiv barfuß. Ich finde es schön. Es gibt ja auch diese Barfußwege, ne? Zum Beispiel in Bad Wörishofen gibt es einen unglaublich langen Barfußweg. Da kann ich nur empfehlen. Da spürt man alles ganz anders. Man spürt es viel intensiver. Die Erde und im Grunde sind den Körper selbst. Insofern definitiv barfuß.
Ich habe noch nie was von einem Barfußweg. Ist es ein Weg, auf dem man nur barfuß laufen darf? Oder
Ja.
ja?
Ja, tatsächlich. Also das kannst du dir so vorstellen, das hat verschiedene Etappen zu einem Barfußweg und du hast einfach ganz verschiedene Elemente. Also du hast zum Beispiel Moos, du hast aber auch Steine oder zum Beispiel Eicheln vom Baum und verschiedene Sachen, auch Holzelemente oder auch Wasser. Und es sind so meistens 12 bis 15 verschiedene Materialien, auf denen du dann barfuß gehst und du spürst das ganz anders. Das geht ja auch, das ist so eine Art Fußreflexzonenmassage, aber tut unglaublich gut und ja, ist eine tolle Sache.
Ah, okay, aber
Im inneren Frühling.
wir reden jetzt aber nicht von ein paar Kilometern, sondern einfach, das ist so in Etappen, also so ein Kilometer oder was weiß ich, oder?
Ja, für
Ja,
gewöhnlich
so.
hast du vielleicht so 50 Meter, so einen Kreis,
Ah,
wo es
okay.
einmal im Kreis geht. Aber der eine Weg, den ich vorher gesagt habe, in Bad Wörishofen, im Allgäu ist das ja, dort hast du, also das bestimmt einen Kilometer lang. Also der geht schon eine Zeit lang. Und du kannst auch mehrfach drumherum gehen, ne?
Ja, gut. Ah, krass, was noch, direkt was Neues gelernt. Barfußweg. Schon das
Ja.
zweite. Das ist ja erst das Bruce Lee gegen Chuck Norris gewonnen hat, jetzt kenne ich schon Barfußwege. Spannend.
Ja, mein Leben lang lernt man dazu, sage ich doch
Ich bin
auch
gespannt.
immer.
Gut. Und die letzte Frage ist jetzt Bayern oder 1860 München?
Ja, eine schöne Geschichte dazu. Also früher FC Bayern. Heute keins von beiden. Ich bin bekennender Handballer. Also insofern wäre es dann Erlangen. Erlangen ist die erste einzige Handballmannschaft in der ersten Bundesliga, zumindest in Bayern.
So, wollte gerade sagen,
Ja, also von
kenne
den bayerischen
mehr.
Mannschaften ist das die einzige. Nee, ich war tatsächlich auch FC Bayern Mitglied, mein Sohn auch. War auch lange Fußballer und Fußballfan auch. Aber muss ganz ehrlich sagen, die Nummer, als der Florian Nagelsmann entlassen wurde beim FC Bayern, das fand ich einfach nicht in Ordnung, das fand ich nicht okay. Das war für mich, da gab es noch andere Dinge vorher, aber das hat entsprechend das Fass zum Überlaufen gebracht. Und ich habe dann einfach die Mitgliedschaft beim FC Bayern gekündigt und gesagt, Jungs, das war's. Hab denen auch eine Mail geschrieben, das auch begründet, aber es hat sie nicht interessiert. Die haben auch nicht geantwortet drauf. Ist auch nicht notwendig. Ich wollte es trotzdem mitteilen, warum ich jahrelange Mitgliedschaft gekündigt habe. Und ja, so
Das
viel
ist noch gar nicht so
dazu.
lange her. Das
Ja,
ist ja, wie wissen, 2 Jahre, 3 Jahre.
gerade sowas, 2, 3 Jahre, ja.
Aber schaust du seitdem auch kein Fußball mehr, oder?
Ja, so Weltmeisterschaften, Europameisterschaften schaue ich mir schon an, aber Bundesliga jetzt weniger. Also ich bin tatsächlich, ich habe Handball gespielt sehr lange Zeit in meinem Leben, auch American Football und also Super Bowl und solche Sachen, die Playoffs in der NFL schaue ich mir jetzt schon an, bleibe ich auch schon mal eine Nacht auf oder nehme es mir auf und schaue mir das an, NFL oder entsprechend Handball finde ich ganz, ganz toll. Mein Sohn spielt ja auch Handball, da schauen wir dann immer zu und ja, das gibt mir irgendwie mehr. Ich finde auch, also Handball ist einfach ein schnellerer Sport als Fußball, ein ehrlicherer Sport. Die wälzen sich da nicht stundenlang auf dem Boden, sondern da geht's hart zur Sache. Da kriegst du schon mal einen Ellenbogen zwischen die Rippen und dann geht's aber weiter. Dann stehst du auf und dann kämpfst du weiter, ne? Und das ist einfach ein Mannschaftssport, während ein echter Mannschaftssport werden halt bei, ich bin ja auch ein Teamplayer mehr als jetzt ein Einzelkämpfer. Und beim Fußball sind es doch häufig auch die Individuen, die dann hervorstechen. Das ist beim Handball eben anders, ne?
Das stimmt. Auch das ist für uns immer mit vielen guten Freunden immer. Wir wundern uns immer so, ah, die Dominanz vom Fußball im Fernsehen und sowas ist halt so langweilig, obwohl ich Fußball zwar mag, aber ist so, und wir verstehen halt nicht, warum Handball ist zur WM oder Olympia, das ist immer ganz groß, ne? Und dann geht es wieder in die Versenkung. Bis
Ja.
zum nächsten großen Event, wo du denkst, so, Bundesliga wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht. Ja, aber wenn man Fußball ist gemeint, okay, du warst offensichtlich, du warst ja dann ein großer deines Lebens Fußballfan schon immer von klein auf. Was wolltest du früher mal werden? Warst du vielleicht Fußballer oder Handballer vermutlich noch nicht?
Nee, das tatsächlich nicht. Ich wollte werden, Marco, Pilot oder Feuerwehrmann. Tatsächlich zwei Dinge, die mich auch jetzt noch begleiten. Also ich denke, ich wollte Feuerwehrmann werden, weil ich zu viele Marvel-Comics gelesen habe und immer Held sein wollte und Leute retten wollte, ne? Deswegen wollte ich Feuerwehrmann werden und was Gutes tun für die Menschen. Ich denke, das ist so. Und das Zweite ist eben, ja, die Piloten reisen natürlich viel um die Welt und das tue ich auch. Also ich reise heute sehr viel und schaue mir die Welt an. Ich war schon in vielen, vielen Orten, habe viele Eindrücke erlebt und meine Reisen waren auch nicht immer, ich sage mal, sicher und safe. Also ich weiß da ein Erlebnis, völlig verrückt, aber ich brauche das irgendwie, ich finde das wichtig. Wir waren zum Beispiel in Kenia vor vielen Jahren, meine Frau und ich, da hatten wir noch keine Kinder. Und dann habe ich ihr gesagt, okay, jetzt bleibst du mal hier 2 Tage im Resort und ich nehme einfach einen Rucksack, schnapp mir so einen Einheimischen und schau mir einfach mal an, wie die Leute hier so leben im Hinterland. Die Kenianer, ne? Und Kenia ist ja nicht gerade berühmt für Sicherheit und Rechtssicherheit und für Unversehrtheit des Lebens und so, ne? Ja, aber ich wollte das einfach mal sehen und wissen, das erfahren und war eine schöne Erfahrung. Der Guide hat nur gesagt, ich sag dir gleich eins, du kommst dann ohne Schuhe zurück und ohne Rucksack, ne? Aber ich bringe dich zurück, das verspreche ich dir. Und es war eine unglaubliche Erfahrung.
Bist du auch ohne Schuhe und Rucksack zurückgekommen? Oder?
Tatsächlich hatte ich Ersatzschuhe dabei im Rucksack, und weil er mich ja vorgewarnt hatte. Und das war dann so, ja. Ja, wir haben ja nichts und es geht halt natürlich dann darum, dass die dich halt dann anbetteln, ob du ihnen, also sie werden dann nicht aggressiv, also nicht in dem Augenblick,
Ah,
wo ein Einheimischer dabei
okay.
ist, dann sind sie dann eher zurückhaltender. Sonst könnte man schon Sorge haben um. Ne, das ist genauso, wenn du in Harlem, 1990 in Harlem mit einer Rolex, das soll man auch nicht machen, ne? Oder mit einer Spiegelreflexkamera 1000 Euro. Das wäre nicht so gute Idee gewesen und so halt hier auch, ne? Wenn du ein bisschen Geld hast und nach Geld aussiehst, dann ist das vielleicht nicht ganz so sinnvoll, nicht so klug.
Okay,
Aber ich habe
ja,
diesen Menschen
stimmt.
kennengelernt.
Gut, aber wir haben jetzt, also wir haben jetzt, du wolltest Pilot oder Feuerwehrmann werden,
Ja.
bist jetzt aber in der Versicherungsbranche.
Ja, komisch, ne? Ich weiß auch nicht.
Wie ist das passiert?
Wie ist das passiert? Ja, ich denke, dass es so passiert. Ich war am Dante-Gymnasium in München. Ist eine relativ strenge Schule. Und am Dante sind sehr, sehr viele, sagen wir mal, Kinder von wohlhabenden Eltern. Also aus dem Münchner Süden, aus Grünwald, Solln, Pullach kommen die da an, am Dante. Und es ist auch eine Schule, wo zum Beispiel die Kinder von Franz Josef Strauß auch waren. Also sie waren ein paar
Ah,
Jahrgänge über
okay.
mir. Also eine sehr strenge, sehr disziplinierte Schule. Und da war ich und da habe ich halt tatsächlich viele Menschen gesehen, die einfach Geld hatten. In jungen Jahren, ich hatte nichts, wir hatten gar nichts, aus sehr bescheidenen Verhältnissen. Wir hatten manchmal nicht mal genug Geld zum Essen. Also das war dann so. Und meine Freunde und Mitkommilitonen hatten halt alles. Und ich dachte mir, okay, was machst du jetzt? Was gibt es für Möglichkeiten nach dem Abitur, um möglichst schnell Geld zu verdienen? Also Studium hat sich nicht so angeboten, obwohl ich das gekonnt hätte vom Fach. Ich habe es auch später dann nochmal in der Abendschule dann nachgeholt, das BWL-Studium, ein paar Jahre später. Aber ich wollte einfach irgendwas, wo ich sofort Geld verdienen kann. Und da war ja dann auch das Thema, ich bin mit 18 von zu Hause ausgezogen und also wirklich an meinem 18. Geburtstag ausgezogen.
War das so geplant, dass du sagst, oder war das Zufall?
Das Ausziehen mit 18?
Ja, also mein 18. Geburtstag ist ja schon eine.
Das war geplant. Ich
Ist
hatte mich, wie du dir vorstellen kannst, richtig, richtig gut verstanden mit meiner Mama. Sie war alleinerziehend und ich wollte einfach nur weg. Und mit 18 kannst du es ja dann, ohne dass irgendwelche Unterschriften vom Jugendamt notwendig sind. Und ich habe eine Zeit lang darauf hingearbeitet. Also ich habe ab dem 15. Lebensjahr gearbeitet, immer alle möglichen Jobs gemacht und Geld auch schon verdient, wirklich 10, 12 verschiedene Dinge ausprobiert und so jetzt mir das auch leisten konnte, das Ausziehen während des Abiturs. Und ja, und da lag einfach die Versicherungsbranche dann nahe. Ich hatte auch im Handballverein, ich habe mit 17 auch bereits bei der Männermannschaft gespielt und da kam auch dieses Thema mit der Australien. Also ich war ein halbes Jahr in Australien nach dem Abi und da ist mir dieser Floh in Ohr gepflanzt worden. Ich hatte quasi als 17-Jähriger bereits in der Männermannschaft gespielt, mit so 30, 35-Jährigen zusammen. Und die haben gesagt, Michael, mach das, gönn dir die Auszeit, wenn du fertig bist mit dem Abi, mach einfach ein halbes Jahr, worauf du Bock hast, weil das wirst du nie wieder tun können. Wenn du mal im Leben stehst und Verpflichtungen hast, finanziell, Family, irgendwelche, was ich, Häuser abbezahlen musst, wie die meisten Deutschen, dann wirst du es nicht mehr können. Insofern habe ich das damals gemacht. Ich bin einfach dieser Empfehlung gefolgt, aber da musste man natürlich ein bisschen Geld angesammelt haben. Und die Versicherungslehre war dann anschließend, die war vorher schon terminiert und auch schon mit weiser Voraussicht für die Zukunft dann. Also die Lehre war fest, das begann im Februar und ich war dann quasi im Juli bis Februar dann in Australien 6 Monate.
Moment, aber erstmal von welcher Zeit reden wir? Also wann war das ungefähr?
Ich war 18, also
Ja,
nach dem Abi.
also welches Jahr?
Ich bin
90er oder?
75er Jahre und dann war das 1993.
Ah, okay, hat immer da halbjährlich die Ausbildung angefangen oder bist du zu deinem, und also A, erstmal, hast du einfach eine Ausbildung? War es Anfang Mitte 90er? War es nicht so einfach, Lehre zu finden, oder?
Das stimmt. Also ich hatte mich bei der Allianz beworben, bei der LV 1871 und bei der DBK. Und also ich hatte erstmal für mich festgestellt, okay, Versicherung ist etwas, wo du relativ schnell, auch wenn du in den Außendienst gehst, auch Geld verdienen kannst. Und ich hatte eben das gesehen in der Schule, dass viele Leute Geld haben. Und dann dachte ich mir, okay, ein bisschen was vor dem Kuchen möchte ich auch haben. Und entsprechend, dass das bei mir nur mit Arbeiten verbunden sein muss, das war mir auch klar, weil zu erben oder so, da kann ich lang drauf warten, da ist nichts zu holen. Deswegen musste ich es mir selbst erarbeiten. Deswegen da eben der Gedanke definitiv schon früh gereift, in die Versicherungswirtschaft zu gehen und da zu lernen. Und die Lehre hatte ich im Vorfeld eingetütet. Das war in der Tat nicht einfach. Ich hatte mich dann für die DBK entschieden. Und zwar wegen der Führungskraft dort. Tatsächlich bin ja heute auch Führungskraft. Und damals der Harald Zebinger bei der DBK, es war unfassbar. Es war ein ganz toller Mensch. Habe viel von ihm gelernt. Ich bin ja ohne Vater aufgewachsen. Es war damals so ein bisschen Vaterfigur für mich. Und der war ein unglaublicher Typ. Der war eigentlich mehr Skilehrer und Wanderlehrer als Geschäftsstellenleiter einer DWK-Außenstelle. Aber war ein toller Mensch einfach auch und hat mir viel beigebracht, vom Leben auch, aber auch Fachliches. Und der wollte mich unbedingt haben. Nach dem Vorstellungsgespräch hat er gesagt, du hast völlig recht, die Frage ist berechtigt. Eigentlich kannst du nicht so einfach mal im Februar die Lehre anfangen, ne? Aber der hat gesagt, das machen wir einfach mit dir, das kriegen wir schon hin, machen wir einfach eine verkürzte Ausbildung, das passt dann schon. Und so war das dann
Ah,
auch.
okay, weil ich wollte gerade sagen, es war nicht so leicht, eine Lehre zu finden. Dann sagst du, okay, eine Lehre mache ich bei euch so, aber ich gehe erstmal nach Australien, Leute, so.
Ja, genau. Genauso, ganz einfach.
Aber für dich war auch schon klar Vertrieb, weil du hast gesagt, Außendienst war auch schon für dich sehr, sicher. Also du wolltest unbedingt in den Vertrieb gehen.
Ja, ich war tatsächlich als junger Mensch, als Kind war ich sehr schüchtern, aber irgendwann hat sich das dann gedreht. Ich denke, durch den Sport, durch den Handball bin ich dann selbstbewusster geworden, mutiger, kommunikativer und ich habe mir einfach gedacht, das könnte funktionieren und so war das dann auch. Es hat sehr, sehr gut funktioniert.
Aber noch eine Frage ganz kurz, warum Versicherer? Vertrieb hättest du ja auch, mein Vertrieb kannst du überall, wenn du gut im Vertrieb bist, kannst du in jeder Branche gutes Geld verdienen. Warum Versicherungsbranche? Die war ja auch Anfang der 90er, war die ja auch nicht cool. Machen wir uns nichts
Nein,
vor, also ne,
die
realistisch
waren
gesehen.
noch nie cool, das stimmt.
Ja.
Aber mich hat das noch nie sonderlich interessiert, was andere denken. Ich habe mir meine eigenen Gedanken gemacht, also mir war der Status da jetzt auch nicht wichtig, wie andere das sehen. Und klar, hätte es auch eine Banklehre sein können oder irgendwas anderes. Aber tatsächlich kannte ich ein, zwei Leute schon, auch durch den Handballverein und auch in meinem Umfeld, die im Versicherungsbereich waren und wahrscheinlich deswegen, dass man dann gesagt hat, hey, das ist eigentlich ganz cool, was die machen und das könnte ich mir durchaus vorstellen, diesen Weg zu gehen. Ich denke, das hat damit zu tun. Also so tief bin ich in das Thema nicht eingestiegen. Wir hatten auch so Berufsberatung im Gymnasium und alles Mögliche, aber so nicht allzu viel geführt. Das Einzige, was ich daraus entnommen habe, war, dass ich nicht Theologe werden möchte. Das wusste ich aber auch schon vorher.
Sehr,
Ja.
sehr gut. Das,
Ja, manchmal
also,
ist es auch hilfreich zu wissen, was es nicht ist, ne?
das definitiv, aber also, ich habe jetzt keine Berufsberatung im Gymnasium gehabt, weiß ich gerade gar nicht, aber auch ohne das wüsste ich, dass ich kein Theologe werden würde. Also, das ist ja
Und ich
gut, aber.
denke, tatsächlich in der Versicherungsbranche, das hat mich schon getriggert irgendwie, die Wirkung zwischen diese Zusammenhänge, die es ja nun mal gibt in unserem im Versicherungsbereich, nämlich zwischen der Sicherheit, wir verkaufen ja Sicherheit und geben den Menschen ein gutes Gefühl dadurch, etwas, was für viele sehr wertvoll auch ist, dieses Gefühl, dieses gute Gefühl der Sicherheit und das Ganze eben auch verbunden, also ein Versicherer hat ja auch wirklich einen gesellschaftlichen Auftrag auch, also ohne Versicherung gibt es kein Atomkraftwerk und würde kein Flugzeug fliegen, würde ja keiner sich trauen. Ne? Klar sind es die Rückversicherer an der Stelle, nicht die Erstversicherer, aber trotzdem Versicherer. Und fand ich gut, ich fand das Konzept gut.
Ist es auch. Also machen wir uns das. Ist, ne, es klingt nicht cool, aber es ist definitiv wichtig. Aber du hast gerade so, okay, du hast einfach Mitte, sagen wir mal, Mitte der 90er hast eine Ausbildung gemacht, Anfang Mitte der 90er. Wie war denn damals die Ausbildung? Hast du heutzutage hast du Auszubildende gerade oder hast du gerade welche?
Nee, bei uns hat keiner die Ausbildereignungsprüfung, deswegen haben wir.
Ah, okay.
Also in Nürnberg, in der Hauptverwaltung der Universa schon, aber in München, wo
Ja.
unsere kleine Außenstelle ist, da nicht.
Ah, gut. Aber ihr habt zumindest, also, aber du kennst zumindest Azubis heute?
Ja, also
Und
nicht
was die ungefähr so
bewusst.
lernen. Und was ist denn gleich im Vergleich zu dem, was du gelernt hast? Weil ich vermute, Unterschiede gibt es ja viele. Oder vermute ich das falsch?
Also unsere Azubis heute, die, denke ich, haben ein viel breiteres Spektrum. Sie sind viel weiter gedanklich. Kommt aber davon, von welchem Elternhaus sie auch kommen, hängt davon ab. Ich denke, sie sind tatsächlich viel weiter. Also ich war mit 18 noch grün hinter den Ohren. Ne? Also die Erlebnisse, die ich da in Australien hatte, die haben mich sehr geprägt, die haben mich sehr reifen lassen. Und ich denke, die Menschen sind heute weiter. Die sind früher reifer einfach auch. Ne? Also nicht nur geschlechtsreif, sondern auch vom Kopf auch. Ne? Und wir haben einen Kreativraum in Nürnberg in der Hauptverwaltung und alles Mögliche. Die haben heute ganz viele Möglichkeiten, die gab's so damals nicht. Ne? Du hast heute ja bei einer Versicherung ganz tolle, unglaublich viele Abteilungen, von der Immobilienabteilung bis zum Marketingabteilung und alles Erdenkliche, was ich, Bipro und IT und was weiß ich, was alles gibt. Das gab es ja damals alles nicht. Ne? Also ich denke, es ist schon, ich finde es auch schade, dass so wenig Menschen in die Branche strömen, in die Branche gehen. Ich denke, wir sind besser als unser Ruf.
Das definitiv. Was hast, also du hast damals, die Ausbildung damals war halt noch Computer und sowas war natürlich nicht, gehe ich mal von aus. Ne,
Waren
IT-mäßig.
die Anfänge bei der DWK, das war lustig. Wir hatten tatsächlich im Außendienst, ich war ja schon früh im Außendienst und wir hatten solche portablen Drucker. Das kannst du dir nicht vorstellen. Die waren so schwer, die waren, also ich glaube, eine Frau hätte die nicht tragen können, also nicht weit. Also das waren solche Klötze, also 10 Kilo gewogen und die Tintenstrahldrucker, du brauchst auch fette Patronen dazu und natürlich noch ein Kilo Papier, damit du beim Kunden dann die Anträge ausdrucken kannst. Es war schon unglaublich. Wenn ich bedenke, wie das heute funktioniert mit einer Unterschrift auf dem Tablet fertig, ne? Also es waren lustige Zeiten.
Und wie habt ihr damals die Kunden bekommen? Und bei DBK ist ja auch, hat doch, glaube ich, eine ziemlich klare Zielgruppe, ne? Also ist
Ja,
doch, hat sich da viel
DBK.
verändert, weißt du das, so heute?
Ja, ich habe noch Freunde, noch heute noch Kontakt zu Leuten, die bei der DBK arbeiten. Also es hat sich nicht viel verändert. DBK ist immer noch ein Beamtenverein, Deutsche Beamtenkrankenkasse, ne? Und ein bisschen, ja, konservativ. Was auch nicht schlecht ist, ist die Universa ja auch konservativ. Aber ich sage mal so, bei der DBK war es immer so, dass die Kunden halt die Beamten waren. Und man konnte in die Behörden rein. Ich hatte damals auch einen tollen Mentor in der Ausbildung, das war der Paul Kleiser, von dem habe ich sehr viel gelernt, auch so übers Leben. Der hat mich auch so, ich hatte viele so Ersatzväter in Anführungsstrichen und habe da immer gelernt. Und ich habe mich auch immer orientiert an Menschen, die etwas konnten, die stärker waren als ich, die mir was zu erzählen hatten. Immer schon. Und der Paul Kleiser war ein begnadeter Außendienstverkäufer, einer der erfolgreichsten DBK-Mitarbeiter in Bayern damals. Und der war mein Pate, also jeder Auszubildende hatte so eine Patenschaft. Und der hat mir wirklich sehr, sehr viel beigebracht. Auch bei ihm zu Hause privat. Durfte auch mal mit ihm in den Urlaub und hat mich auf Weihnachten mitgenommen in die Philharmonie, in Gasteig, wo dann so Weihnachtskonzerte und sowas. Ich kannte das alles nicht. Also ich hatte das nicht gehabt vorher. Ne? War für mich alles neu.
Und kannst du dich noch an dein erstes Vertrieb, also an eines deiner ersten Kundengespräche, weil ich denke mir so, okay, da kommst du so als 19-Jähriger an,
Ja.
oder, ne, und
Ja,
sagst hier so,
mein erstes, wo ich
und hast
allein
so,
war,
ja, und
oder?
hast so einen Lehrer, der, was ich, der gerade 30 ist oder sowas.
Ja, tatsächlich, ich kann mich erinnern. Ich bin mit dem Mofa oder Moped durch die Gegend getingelt, weil ich noch kein Geld hatte für einen Führerschein, weil Australien war so teuer gewesen. Da war kein Geld mehr übrig. Und bin dann mit so einem Moped durch die Gegend getingelt durch München. Und also ich war immer schon Netzwerker, auch heute, aber damals auch schon. Und ich hatte nicht so viel Spaß mit diesen Beamten. Also das war nicht so meins, das war ich auch nicht.
Gut, dass du bei der DBK warst.
Ja, deswegen, ich bin ja irgendwann auch weggegangen von der DWK. Vielleicht auch deswegen. Nein, also das war nicht so meine Welt. Das war mir, diese Beamten sind schon was Besonderes, sind tolle Menschen, so, aber als Kunden schwierig. Und ich hatte eher den Jugendmarkt, so in meinem Umfeld. So wie bei einem klassischen Strukturvertrieb beackert. Und da hatte ich Spaß und da hat mir mein damaliger Geschäftsstellenleiter wirklich auch die Freiheiten gelassen, alles auszuprobieren. Und da bin ich halt mit dem Moped durch die Gegend getingelt. Und ich kann mich tatsächlich erinnern an meinen ersten, ich glaube zumindest, dass ich mich erinnern kann. Es war eine Frau um die 40 und die fand das mega, dass ich damals schon so viel wusste. Und die war total begeistert von mir. Ich glaube, die hat sich in mich verliebt, keine Ahnung, aber wir haben damals drei Lebensversicherungen abgeschlossen und es war ein toller Termin. Und ich dachte mir, wow, ist das cool. Ich bin genau richtig hier, wo ich bin, in dem Job und ich mache einfach weiter.
Ja, sehr geil. Okay,
Ja.
aber gut, du hast ja gerade, also gut, Beamte ist nicht so ganz deine Zielgruppe, kommst du am besten mit klar. Aber trotzdem gemerkt, du bist in der richtigen Branche und
Ja.
hast deine Ausbildung gemacht und bist dann weiter bei der DBK geblieben oder hast du dann schon gesagt, so ja, ich muss irgendwelche anderen Zielgruppen haben oder andere Kunden?
Ja, also tatsächlich ist damals in mir schon gereift ein bisschen. Also die Weichen wurden bei mir immer relativ früh schon gestellt. Manchmal ist es, finde ich, wichtig, Visionen zu haben und Ziele rechtzeitig für sich selbst in irgendeiner Form zu definieren. Und es kann auch durchaus sein, dass es dann länger dauert, um dorthin zu kommen. Und manchmal ist es auch ein steiniger Weg. Aber ich finde es sehr wichtig, diese Ziele zu formulieren für einen selber und sich zu überlegen, wo man hin möchte. Und für mich war es damals schon klar, die DBK hatte ja keinen Gewerbebereich. Es war nur Privatkundengeschäft. Und ich hatte mir damals schon Makler gesucht, um ventilmäßig, um auch mal die eine andere Betriebshaftpflicht oder andere Sachen über Makler einzudecken, weil es bei der DBK einfach nicht möglich war. Ne? Und Und da habe ich damals schon gesehen, oh, da gibt es also ziemlich große Unterschiede. Es gibt also eine Ausschließlichkeit, es gibt Makler, es gibt Banken, es gibt also verschiedene Zugangswege zum Markt. Und ich habe auch alles ausprobiert in meinem Werdegang. Ich habe alle diese drei Vertriebe kennengelernt. Und ich wollte damals eigentlich, ist früh schon gereift, dieser Gedanke, ich möchte irgendwann mal in den Maklervertrieb, weil das die Champions League ist, so empfinde ich das auch heute. Aber ich wusste, dass das ein langer Weg werden würde, weil man da einfach viel mitbringen muss, persönliche Reife, Fachlichkeit, verschiedene Elemente einfach in der Reife des Charakters, in dem Doing, also bei Priorisierung, da musst du einfach wirklich viele Hausaufgaben machen, um bestehen zu können, finde ich, als Maklerbetreuer. Das ist ein sehr herausfordernder Job. Und da wusste ich, dass das ein steiniger Weg würde, aber ich bin diesen Weg gegangen, habe vieles gelernt im Leben und das von vornherein ausgerichtet auf dieses Thema, wo ich auch heute bin. Ne?
Ah, okay, dann lass mal gerade, weil du hast gerade so nebenbei, so, ja, okay, ich habe alle diese Wege gemacht. Du hast in der Bank gearbeitet, du hast als Makler gearbeitet in der Ausschließlichkeit. Okay, Ausschließlichkeit haben wir
Also
gerade.
als Makler selbst habe ich nicht gearbeitet. Das ist
Ah,
tatsächlich
weil du sagtest, die
tatsächlich.
Vertriebswege. Aber du
Also
hast,
ich war
also,
bei der
wie war
Ausschließlichkeit bei der
das?
DBK, da war ich halt euer Orga-Leiter, relativ früh. Du hast ja vorhin gefragt, wie war da der Werdegang bei der DBK? Ich war relativ früh in Führung bereits. Also ich denke, 21 oder 22 war ich, habe da bereits Leute geführt, Azubis, aber auch ein junges Team an Leuten, die waren genauso alt wie ich oder zum Teil ein bisschen älter. Also da habe ich mich erstmal ausprobiert, meine ersten Führungserfahrungen sammeln können. Und bin dann aber in die Schulungsabteilung auch bei der DBK, weil mein Landesdirektor, mein damaliger, der Herr Adolf, gesagt hat, Michael, das ist ziemlich gut, was du da machst. Ich hätte das gern transportiert, dass du das quasi in komplett Bayern, dieses Wissen oder in Südbayern gerade verteilst an die ganzen Außendienstler. Die ganze Art und Weise, wie du das machst, mit den Kunden sprichst und so weiter und so fort, wie du die Gespräche führst. Deswegen war ich Schulungsreferent dann auch und bin dann aber irgendwann mal tatsächlich auch einen anderen Weg gegangen, habe die DBK dann verlassen.
Moment, also du warst Schulungsreferent. Du hast einfach bei der DBK quasi
Nicht so schnell.
Leute geschult darin,
Ja.
wie sie Vertrieb machen.
Genau,
Ja,
auch, ja.
richtig. Auch,
Also als
okay.
Orgeleiter bist du ja im täglichen Doing, ne? Also machst du ja ganz praxisnahe Schulung beim Kunden einfach, indem du Gespräche vormachst. Ich denke, vormachen ist die höchste Kompetenz im Vertrieb und da lernen die Menschen am meisten, wenn du einfach dann die Gespräche führst und es einfach zeigst, wie man es machen könnte. Und dann aber auch dieses im Seminarraum. Also ich habe auch die BWV-Prüfungsvorbereitung gemacht bei der DBK eine Zeit lang. Auch die, also damals hieß es BWV, heute IHK. Und auch die Azubis, die hatten wir auch.
Okay, aber
Genau.
das klingt doch eigentlich ganz gut. Du bist gerade bei einer Versicherung, hast gutes Geld verdient, bist doch gut aufgestiegen. Warum bist du da nicht da geblieben?
Ja, weil es so cool nicht ist, das Geld, was man dort verdient hat. Da
Ah,
habe ich
okay.
eben schon auch Vergleiche gehabt und gesehen, dass man woanders mehr verdienen kann. Die DBK ist tatsächlich da relativ knickrig und ist auch der Grund, warum viele gute, sehr gute Leute dort auch weggehen, weil sie irgendwann feststellen, dass man woanders einfach mehr verdienen kann. Ne?
Ah, und da kamen also Leute auf dich drauf zu und sagten, hey, was du machst, ist cool. Also so quasi Headhunter, sagen wir jetzt ja, ne? So. Und haben gesagt, so, komm zu uns. Bist du dann gewechselt also bist du dann zu einer anderen Versicherung gewechselt oder bist du dann
Also ich
rein
hatte
und plötzlich?
tatsächlich Kontakt damals schon zu Headhuntern, aber das war mehr, weil ich in Social Media damals schon so erste Anfänge.
Von wann reden wir jetzt gerade? Wann ist damals?
Ja, das muss man rechnen. Das war dann 2003 sowas.
Ah, da war okay, gerade so OpenBC und sowas, ne? Also
Ja,
Xing-Vorläufer quasi war das ja schon.
Vorläufer, genau. Oder so, wie hieß das? Nicht Sozialisten, sondern wie hieß diese Plattform? Ich kann es dir gar nicht mehr sagen. So viele Dinge. Ja, jedenfalls, also nee, ich hab tatsächlich einen Bekannten gehabt, der wollte mich dann als Krankenversicherungsspezialist, wenn du bei der DBK groß wirst und dort gelernt hast, dann bekommst du das Thema Krankenversicherung so, ne, Branding. Also, das ist einfach deine DNA, du bekommst das indoktriniert und da kannst du gar nicht anders. Und deswegen bin ich Krankenversicherungsspezialist geworden bei der Victoria im Bankenvertrieb. Da kannte ich jemanden, der hat mich quasi abgeworben, der wollte mich dort sehen und dort haben.
Ah, okay. Und deswegen dass diese Banken-Connection, weil du sagtest ja, die verschiedenen Vertriebswege. Also hast du
Genau.
quasi damit mit Banken zu tun gehabt plötzlich.
Richtig. Ich war quasi Krankenversicherungsspezialist bei der Victoria damals, die es ja heute nicht mehr gibt. Die ist ja in Ergo aufgegangen später. Und meine Aufgabe war es, also letztendlich, wir hatten auch Versicherungs- und Vorsorgespezialisten, die waren für Leben zuständig. Aber meine Aufgabe war es quasi, das Krankenvollversicherungsgeschäft anzukurbeln. Und betriebliche Krankenversicherung gab es damals noch nicht. Und die Banker haben letztendlich, bei der Hypovereinsbank war das ja dann, die Banker haben einfach Termine voll geklatscht für mich und haben einfach ihre Kunden eingeladen. Es gab so Kundenveranstaltungen und es gab auch dann Einzeltermine mit den Kunden und diese Gespräche habe ich dann geführt und wir haben da in guten Zeiten bestimmt so, also ich hatte da 300 Krankenvollversicherungen pro Jahr geschrieben in der Hypovereinsbank für die Viktoria und war eine lustige Zeit, war spaßig und Spaß gemacht. War viel Arbeit, aber viel gelernt in der Zeit.
Okay, also jetzt haben wir DBK, da muss man sich eigentlich keine großen Sorgen um Kunden machen, ne? Du hast ja Beamte, kommt ja irgendwie. Also wie ich, was ich immer höre von Leuten bei der DBK. Bei den Banken auch. Was war dann der nächste Schritt?
Der nächste Schritt war dann tatsächlich, waren das dann die Anfänge. Ich war circa, ich denke, 6 Jahre sowas bei der Victoria. Und dann war das dann schon so 2008, so, da waren die ersten Anfänge von Ergo. Also da hatte der Bomhard dann gesagt, ne, von der Münchner Rück, so, wir machen jetzt mal eine Fusion und machen jetzt einfach mal aus der DAS, aus der Victoria, der Hamburg-Mannheimer und der DKV, machen wir jetzt einfach mal die Ergo. Und das fand ich nicht so prickelnd. Für mich war das nicht so schön. Wenn man da in irgendeiner Form hätte weiterkommen wollen, dann hätte man nach Düsseldorf müssen oder nach Hamburg. Das wollte ich nicht, weil ich wohne ja in der schönsten Stadt der Welt, in München. Da will ich auch gar nicht woanders hin. Und ich wollte da auch gerne bleiben. Und dann habe ich mich initiativ beworben bei der Versicherungskammer Bayern, ebenfalls im Bankenvertrieb. Da hatten die Leute gesucht, die haben gerade den Sparkassenvertrieb aufgebaut gehabt. Und ja, da war ich dann Direktionsbeauftragter Vertrieb. Also am Anfang war ich dort Trainer bei der Kammer in den Sparkassen. Wir haben die Sparkassler geschult, also auf Sachversicherung und alles mögliche Leben. Und dann später wurde ich so die rechte Hand von meinem Chef und wir haben dann mit den Vorständen der Sparkassen in Bayern, haben wir entsprechend Verträge ausgehandelt, Marketingpläne aufgesetzt mit den Vertriebssteuerern. Wir haben über Quotagen verhandelt, über alles Mögliche. Umsatzpläne, Bonipläne, also wirklich Verträge aufgesetzt im wahrsten Sinne des Wortes. Da habe ich auch Juristerei gelernt, so im weitesten Sinne wirklich auf Formulierungen zu achten, auf wie präzise diese Verträge ausgearbeitet werden müssen, damit es dann später keine Streitigkeiten gibt. Also da war Excel ein großer Freund von mir. Ich hasse eigentlich Excel, aber da habe ich es lieben gelernt, weil da ging es auch nicht anders. Ne? Und das war so der Job, also ein Direktionsbeauftragter Vertrieb hieß es dann in der Kammer.
Und du hast gerade schon erzählt, du hast auch Marketing-Maßnahmen mit dem besprochen und du hast vorhin auch gemeint, du hast auch schon, also Social Media ist für dich nichts Neues. Das kanntest du ja schon ziemlich lange. Hast du da auch schon Social Media als Vertriebstool oder hast du es irgendwie denen in Gesprächen so nahe bringen können oder war das einfach noch so weit weg?
Nee, es war tatsächlich noch relativ weit weg, Marco, weil es war so, dass diese Zeit ja, also wenn du im Bankenvertrieb bist, dann hast du ja die Kunden. Du musst ja letztendlich nicht auf Kundenakquise gehen, ne, weil du hast sie ja da. Und ich habe Social Media für mich entdeckt erst nach der Zeit bei der Versicherungskammer Bayern. Das war dann 2014. Da bin ich eben zur Universa gegangen, wo ich jetzt seit 10,5 Jahren jetzt bin in München. Und da habe ich dann meinen LinkedIn-Account, ich glaube am zweiten Tag meiner Arbeit habe ich den LinkedIn-Account geöffnet. Ich hab mir schon damals Gedanken gemacht, mache ich es über Insta oder über Xing oder was mache ich, ne? TikTok war damals noch nicht oder beziehungsweise ganz neu. Und ich habe ein bisschen gestöbert und geguckt und ich fand LinkedIn sehr professionell. Ich fand das eine gute Mischung zwischen Fachlichkeit, zwischen Leuten, die sich nicht ganz so wichtig nehmen, nicht unbedingt selbst immer darstellen müssen, sondern da ging es auch um Inhalte. Also ich habe auch wirklich viel gelernt bei LinkedIn über verschiedene Themen, über Berufsunfähigkeit, Krankenversicherung, über Investmentthemen und da wirklich immer gelesen, die Posts. Sehr viele richtig gute Leute kennengelernt. Ich habe mittlerweile, keine Ahnung, ich müsste reinschauen, 3.300 oder so Follower oder wie das heißt. Ich weiß gar nicht, bin jetzt nicht so der Social Media Freak. Ich nutze das einfach so abends, ne? Connecte mich da mit den Leuten, tausche mich aus, bin in irgendwelchen Gruppen, wo man dann fachliche Expertise dann reingießen kann, wenn einer Hilfe braucht. Ja, so kam das dann alles. Also, wo ich im Maklerbereich dann rein bin, weil diese Möglichkeit hat sich dann eben eröffnet. Als der Martin Reiser von der Universa zur Kammer wechselte, wir haben quasi getauscht, bin ich dann hierher zur Universa, habe dann seinen Job gemacht. Und da war es dann schon notwendig, weil eine meiner Aufgaben war es ja, auch neue Vertriebspartner anzubinden und für die Universa zu gewinnen, damit auch ein Wachstum erzeugt werden kann. Und das gelang über Social Media recht gut.
Ah, okay. Also du bist zuerst von der VKB zur Universa.
Genau.
Warst du jetzt schon der Maklerbetreuer oder was warst du da? Was war dann dein Job?
Also ich war dann ab vorher eben bei der Kammer noch im Bankenvertrieb als
Ja, genau.
Direktionsbeauftragter und eben dann bei der später eben entsprechend bei der Universa ab 2014 war ich dann entsprechend Maklerbetreuer und in der Champions League angekommen nach einem, sag ich mal, doch 15 Jahre oder 20 Jahre andauernden Weg. Es hätte auch bei der Versicherungskammer Bayern, bei der Consal, ne, da ist ja der Dach Consal, da ist die Bayerische Beamtenkrankenkasse und die Union drunter. Da hätte ich auch was probieren können, aber hat mir nicht so gefallen. Ich war auch nicht überzeugt von der Qualität der Krankenversicherung der Bayerischen Beamtenkrankenkasse. Da hat die Universa tatsächlich ein ganz anderes Standing auch im Markt. Das erlebe ich ja seit 10,5 Jahren. Und also im Inneren wie auch in der Außenwirkung. Und deswegen, das war für mich eine unglaubliche Chance. Den habe ich sofort ergriffen. Ich habe da keine Sekunde drüber nachgedacht, als sich die Möglichkeit mir bot, zu Universa zu wechseln. Da habe ich mir gedacht, okay, da gehe ich hin und da werde ich alt. Was ich jetzt bin. Blauen Haare
Ja.
sind ja schon da.
Das Spannende ist ja gerade, dass du einfach, du bist halt drei verschiedene Vertriebswege, ne? Was ist denn so der Unterschied? Also wenn ich mit so einem, ich sage jetzt mal so ein Banker, so ein AOLA und so ein Makler.
Ja.
Was ist denn da, was sind denn so mal holzschnittartig, die größten Unterschiede da? Also worauf muss ich denn achten? Oder sind die irgendwie eigentlich gleich alle? Glaube ich ja nicht.
Ja, nee, also ich tue mir jetzt ein bisschen schwer mit so Pauschalierungen, ne? Aber tatsächlich ist jeder Mensch dann auch anders. Aber ich denke, wenn du in die Ausschließlichkeit guckst, was sind das für Menschen tendenziell? Das sind eher bequeme Menschen, ne? Die haben ganz sag mal, Bedürfnis nach Sicherheit. Weil du hast ja in der Ausschließlichkeit gibt es Zuschüsse, da arbeitet man mit Zuschüssen, mit Bürozuschüssen, sonstigen. Oder vielleicht, wenn du alleinerziehend bist als Mama und Verantwortung hast für dein Kind, das ist auch nochmal eine andere Nummer. Na, da geht man dann eher in die Ausschließlichkeit, weil man vielleicht einfach eine gewisse Basis braucht an Grundeinkommen. Ne? Also es sind eher solche Menschen. In der Ausschließlichkeit sind in der Regel nicht so die Top-Vertriebler, ne? Weil die richtig guten Vertriebler sind tendenziell entweder in Strukturvertrieben oder als Makler dann unterwegs, ne? Später häufig, wenn sie sich die Hörner abgestoßen haben. Und also das ist so eher die Ausschließlichkeit, so nehme ich sie zumindest wahr. Und Banker haben eigentlich mit Vertrieb gar nichts zu tun. Das ist so meine Meinung, so wie ich sie erlebt habe, sowohl bei einer Hypovereinsbank als auch in der Sparkasse. Wobei bei einer Hypovereinsbank ist eine Privatbank, da hast du noch mehr Vertriebspower als jetzt bei einer Sparkasse vergleichsweise. Deswegen, die Sparkasse heißen ja, und sind auch keine Banker, es sind Sparkassler, musst du wissen, ne?
Ach so.
Da sind sie auch stolz drauf.
Gut.
Immer geschmunzelt. Aber tatsächlich ist das Mindset ein anderes, also die wollen nicht verkaufen, die wollen beraten. Die wollen beraten und die wollen, dass der Kunde zu ihnen kommt und die wollen den Kunden totschulen. Also jetzt übertrieben gesagt, ne? Da findet kein Vertrieb statt. Also habe ich so zumindest erlebt in zwei verschiedenen Banken. Oh ja, und dann sind wir in der Champions League, wo du wirklich beim Maklervertrieb, wo du wirklich unglaubliche Persönlichkeiten, du hast ja viele von ihnen auch interviewt, unglaubliche Persönlichkeiten hast. Da hast du dann Vertriebe, du hast Pools, du hast Einzelmakler, du hast Großmakler, du hast Industriemakler, Gewerbemakler, du hast Makler, die spezialisiert sind auf Krankenversicherung oder auf Leben. Unfassbar. Also den Makler gibt es ja nicht. Es gibt ja ganz viele verschiedene, spezialisieren sich ja auch. Und das ist ein anderer Schlag von Menschen. Das sind Unternehmer, die Verantwortung übernehmen, die bereit sind, voranzugehen. Also nicht alle, ne? Auch hier gibt es auch so Haubentaucher, die dann ja auch da sind. Aber doch in der Champions League so erlebe ich eine unglaubliche Fülle an wunderbaren Menschen, die vorangehen, von denen man auch viel lernen kann. Die sehr in die Tiefe auch gehen bei den Produkten, die wirklich auch rechtlich auch auf der Seite des Kunden stehen, ne? Also das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Der Ausschließlichkeitsberater ist ja verlängerter Arm der Gesellschaft, für die er eben arbeitet, ne? Haftungstechnisch auch. Und der Makler steht auf der Seite des Kunden, rein rechtlich, beratungs- haftungstechnisch. Und wenn es ein Problem gibt, setzt sich der Makler auch natürlich für seinen Kunden ein, weil er auf seiner Seite steht und nicht, er ist in der Regel nicht für den Versicherer. Also wir haben da schon auch Clinch und schon auch Debatten manchmal um Vorgänge. Aber ja, es liegt in der Natur der Sache und es ist völlig okay.
Ja, absolut. Kann ich hier, stimme ich bei einem nur zu gerade. Ich habe jetzt mit, bei deinem Lebensweg gerade, wir sind gerade, du bist bei der Universa, du bist im Maklervertrieb, ne? Also Maklerbetreuer.
Ja, also jetzt nicht mehr seit kurzem, ne? Aber
Genau, das komme ich gleich. Genau,
davor.
aber du warst die Zeit lang, warst du quasi Maklerbetreuer. Ja?
Genau, es gibt
Richtig.
also Hierarchiestufen, so Karrierestufen. Man steigt dann auf, wenn man fleißig ist und nicht auf den Mund gefallen ist. Aber letztendlich ist das alles Maklerbetreuung, ja.
Und du bist, du hast gemeint, du hast auch Social Media ein bisschen gemacht, um neue Vertriebspartner zu finden oder mit denen sich zu connecten oder in Kontakt zu bleiben. Ja,
Ja.
im, also,
Ja, zweierlei. Also ich bin ein neugieriger Mensch. Also tatsächlich habe ich bei LinkedIn jetzt auch, wie gesagt, viel gelernt und auch viele Menschen auch kennengelernt, die interessant sind, von denen man dann lernen kann. Also es gibt ja auch wirklich viele Leute, die Richtung Mindset auch gehen, die persönliche Eigenschaften fördern in dir und nicht nur Fachlichkeit. Also du kannst wirklich unfassbar lernen. Du musst nur aufpassen, dass du dich nicht verlierst in Social Media, weil das ist natürlich sonst echt ein Zeitfresser. Und Real Life gibt es ja auch noch, ne? Familie und andere Themen, die kommen dann ganz schnell mal zu kurz, wenn du zu sehr in diese Dinge einsteigst. Aber für mich war das einer der Wege, entsprechend hier für mich selber einfach um voranzukommen und persönlich auch zu reifen und stärker zu werden.
und dann hast du ja genau das Posting, wo ich sagte, was du mir halt mitgeschickt hast, was einfach das Timing sehr gut war, aber auch von Inhalten her fand ich es halt spannend. Und du bist
Ja.
ja jetzt, ne, sag, du warst ja nur, in Anführungsstrichen, warst du ja nur Maklerbetreuer. Und jetzt bist du ja Landesdirektor Bayern. Du hast gemeint, erstmal eigentlich, ne,
Genau.
strebst nicht danach, wurde dir aber, hat dein Vertriebsvorstand hat gemeint, so, komm ich ja, komm mal her, ja, mach mal. Ne? So stelle ich mir das gerade so vor.
Ja, tatsächlich war das eine interessante Geschichte. Also, mein Vorgänger, der ist nach 38,5 Jahren ausgeschieden bei der Universa. Unglaublich, so eine lange Zeit, selten, sehr viel Respekt davor. Also zu einer langen Unternehmenszugehörigkeit und dann auch noch im Vertrieb so lange durchgehalten zu haben. Also ziehe ich den Hut. Der ist dann aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden. Der wollte eigentlich noch 1, 2 Jahre durchziehen und sollte dann aber nicht sein. Und der hatte dann auch dem Vertriebsvorstand den Tipp gegeben, du quatsch mal mit dem Michael Sommler. Und lustigerweise habe ich das ist der Wolfgang Mennig eben, mit meinem früheren Chef, der hat mich auch öfter mal gefragt, der hat auch gesagt, du Michael, magst du das nicht machen? Wenn ich mal nicht mehr da bin und so. Dann habe ich eigentlich immer auch gesagt, also ich habe es auch wirklich auch so gemeint. Ich habe auch gesagt, du Wolfgang, ne, lass mal das. Ich habe da andere Prioritäten im Leben. Ich brauche das nicht. Ich muss mir irgendwie nichts beweisen. Strebe nicht nach Macht. Geld habe ich eigentlich auch genug verdient. Warum soll ich mir das antun? Wozu? Wem soll das irgendwas bringen? Ne? Ja, und dann kam der Betriebsvorstand Universa auf mich zu, Mitte letzten Jahres im Juli. Hat mich dann doch gefragt. Ne? Und das hätte ich vielleicht früher auch lernen sollen, im Leben einfach mal Nein zu sagen. Nein, Spaß. Jetzt bin ich da, wo ich bin, und es ist auch gut, alles gut, wie es ist. Und es ist auch ein toller Weg, tolle Erfahrung. Und den Menschen, denen ich jetzt hier gehe, ganz tolle Persönlichkeiten hier dazugekommen zu Universa im letzten, sag ich mal, seit Januar diesen Jahres. Also wir haben ja da wirklich, hatten wie eine Bombe eingeschlagen, wir haben ja Vorstellungsgespräche geführt, wie blöd. Also du musst dir vorstellen, das sind jetzt 7 Leute, in kürzester Zeit hochqualifizierte, unfassbar gute Leute, zum Teil auch die besser sind als ich selber, habe die auch bewusst so gesucht, die jetzt da sind, ne? Und die haben einen Anspruch. Die wollen was lernen, die wollen Gas geben, die wollen Geld verdienen. Und ich tue mir da manchmal schon schwer, dem gerecht zu werden, ne? Aber ich versuche es natürlich jeden Tag aufs Neue. Und es macht schon Spaß. Das ist eine coole Truppe. Und ich hätte es nicht gedacht, ganz ehrlich auch, dass das in so einer kurzen Zeit so groß und so großartig werden könnte. Aber es macht unglaublich viel Spaß. Und ich glaube, ich habe ja gesagt, weil es einfach eine zusätzliche Herausforderung ist. Ich bin 48 gewesen, als das an mich herangetragen wurde. Und habe mich natürlich ein bisschen unterhalten, links und rechts. Wie seht ihr das? Mit Freunden, mit Arbeitskollegen, die mich gut kennen, die mich als Mensch auch kennen, lange begleiten. Zu Hause natürlich auch privat. Ne, das Für und Wider abgewogen. Weil es ist schon ein anderes Tun. Es ist natürlich, du hast eine andere Verantwortung. Du bist viel seltener zu Hause, musst viel mehr vorausdenken, bist nicht mehr so im Hier und Jetzt, wie es früher vielleicht als Maklerbetreuer, mehr reaktiv. Du musst jetzt schon agieren und planen und machen und tun. Und das ist auch völlig okay. Und das kann ich ja auch, nur das ist manchmal etwas anstrengend.
Das kann ich mir vorstellen, dass mit den Leute einstellen, die besser sind als man selbst, hat auch, glaube ich, Steve Jobs gesagt, wo ich auch einfach unterstreichen würde.
Ja,
Also du musst
ja.
also niemanden einstellen, wo ich besser bin als die Person, weil dann lohnt sich's nicht. Also ist ja, also das,
Stimmt.
wenn ich mit jemandem zu tun habe, wo ich weiß, ich kann die Sachen besser als die Person, dann bin ich A selbst, also ich bin ja eher unzufrieden, ne? Und muss den Leuten das mal erklären, das kostet ja nur Zeit. Deswegen ist es schon schlau, die Leute einzustellen. Das ist nämlich auch eine von den Fragen. Ich sage, ich habe ein paar Fragen mir aus deiner Liste, ne? Ein paar
Ja,
Sachen, die ich spannend
jetzt
fand.
bin ich aber
Was
gespannt.
sind, weil du hast ja auch so, du hast sechs bärenstarke Typen, hattest du geschrieben, hast du engagiert.
Es sind auch Bärinnen dabei.
Du hast bärenstark, gut, bärenstarke, ja gut, das kann beides.
Ja.
Aber wo hast denn du, war dafür jetzt, also wo hast du die gefunden? Die laufen ja nicht einfach so auf der Straße rum, vermute ich.
Nein. Also wir hatten tatsächlich mehrere Kanäle genutzt. Also ich habe selber drei Personen, beziehungsweise, ja doch, drei Personen kamen aus dem eigenen Netzwerk. Zum Teil über LinkedIn, zum Teil über meine früheren Beziehungen zu den früheren Arbeitgebern. Also einfach über das Netzwerk letztendlich. Ich tue das nicht so trennen. Also Netzwerk ist für mich alles Social Media, aber auch das ganze persönliche Umfeld. Ich bin so ein bisschen oldschool, ne? Eine Mitarbeiterin von mir letztens sagt, Michael, du lass uns doch mal ein bisschen Zoom-Call ein bisschen häufiger machen, ne? Das ist viel cooler, schneller und effizienter. Sagt, ja, okay, wenn du meinst, mach. Na, ich fahre halt lieber hin und quatsch mit den Leuten und gucke in die Augen und da kann ich die Körpersprache sehen und all solche Dinge. Es geht nicht so gut bei Zoom, aber okay. Es muss den Leuten ja Spaß machen, nicht mir. Und aber ich gehe diesen Weg ja auch. Also das ist ja nicht so, dass ich mich verwehre. Und ja, wo waren wir stehen geblieben?
Ich frage, wo hast du die gefunden? Weil
Ach
meine
so.
Anschlussfrage oder Grundfrage wäre halt auch so.
Ja. Also Netzwerk, LinkedIn und wir haben auch tatsächlich einen Headhunter eingeschalten gehabt, HPCO, der Patrick Tau München, hat einen richtig guten Job gemacht, hat da eben entsprechend auch zwei bzw. drei Leute. Lustigerweise einen kannte ich sogar vorher auch schon. Das ist auch eine lustige Geschichte. Den Christian Scheifel, den kannte ich schon von der Viktoria. Seit über 20 Jahren kenne ich den. Und der war bei der R&V. Der war richtig gut in einer guten Position bei der R&V, im Bankenvertrieb. Und ich wäre nicht im Traum drauf gekommen, ihn anzusprechen, weil ich wusste, dass er dort sich wohlfühlt und dass er dort einen sehr, sehr guten Job macht und sehr angesehen ist. Und plötzlich lag seine Bewerbung bei mir auf dem Tisch. Ich dachte mir, das gibt's doch nicht. Das hätte man sparen können. Also der Headhunter bekommt ja richtig Kohle, wenn jemand angestellt wird. Da dachte ich mir, verdammt, Michael, hättest du vielleicht doch noch ein bisschen besser deine Fühler ausstrecken sollen. Und der eine Besagte ist jetzt auch da, ne? Und ein paar andere auch noch.
Weil du hast nämlich auch dahin geschrieben, du hast auch neue Strukturen geschaffen. Und ich habe mich gefragt, hast du zuerst, also hast du dir, du bist, also wenn man, was sagt, du hast eine Position übernommen, wo jemand super lange da drin war, der es auch sehr gut gemacht hat, aber natürlich hast du dann wahrscheinlich, wo du in die Position selbst reingekommen bist, hast du gesagt, okay, ich muss ja irgendwas verändern. Hast du dann das zuerst quasi im Kopf verändert und gesagt, ey, pass auf, und ich brauche die Person dafür? Oder kam irgendwie auch die Person danach, hast du es verändert? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich habe mir
Oder wie?
tatsächlich einen Schlachtplan gemacht. Als ich
Ah, okay.
dann quasi für mich klar war, dass ich es machen werde, dass ich den Job annehme. Ich war am Anfang kommissarisch ja zuständig, wurde noch unterstützt von einem sehr, sehr guten Kollegen aus Berlin, der Andi Mende, der eben auch Landesdirektor bei der Universa ist, aber der macht halt eben so den Nordosten von Deutschland. Der hat mich am Anfang unterstützt, mich auch viel begleitet, mir auch viele Tipps gegeben. Also es ist nicht so, dass ich da komplett ins kalte Wasser geschmissen wurde. Das wäre gar nicht leistbar gewesen. Das sind einfach zu viele Themen, auch strukturell, ne? Du musst auch Kostenplanung machen und alles Mögliche. Aber was ich sagen will, das war schon sehr, sehr interessant. Ich habe mir dann verschiedene aus Büchern auch, also jetzt bin ich plötzlich Führungskraft und sonstiges, und ich habe dann einfach noch mal ein bisschen mich reingelesen und auch mal mich reingehört und reingedacht und habe überlegt, was für Eigenschaften müssen die Menschen haben, die jetzt an Bord kommen? Was ist das Mindset, was die brauchen, damit sie erfolgreich werden können im Maklervertrieb? Und da habe ich mir ein paar Punkte aufgeschrieben, ne, ein paar Charaktereigenschaften letztendlich, nach denen habe ich dann gesucht. Also wir hatten schon so, ich müsste jetzt zählen, weiß nicht, 20, 21 Bewerber und sechs sind ja dann eingestellt worden. Und das waren die, und das ist auch richtig gut, glaube ich, die Mischung, die wir jetzt hier haben. Und Und die sind auch unterschiedlich alle. Das ist faszinierend auch. Müssen wir auch erstmal als Team zusammenwachsen. Haben wir demnächst im Juni auch ein Teambuilding mit Thomas Boutin, toller Trainer auch, den ich vor kurzem erst kennengelernt habe. Den haben wir dann gebucht, damit wir mal so ein bisschen stärker zusammenwachsen noch als Team. Für 2 Tage haben wir uns dann weggesperrt demnächst. Also das steht jetzt an. Aber tatsächlich gab es hier schon klare Gedanken von meiner Seite, wie das aussehen kann. Sowohl von den Menschen, die ich gesucht habe, aber auch die Strukturen. Denn du musst dir das so vorstellen, Universal Maklervertrieb. Wir haben weit über 1500 Vertriebspartneranbindungen mit, da ist ja Funkfinanz auch dabei und alles Mögliche. Es sind richtig große Schiffe dabei in Bayern. Und das sind weit über 30, wahrscheinlich sogar 50.000 Vertriebler dahinter. Und das muss ja vernünftig betreut werden. Da brauchst du ja, musst ja einen Plan haben. Und der Vorgänger, der hat vieles richtig gemacht, aber ich habe dann die Gelegenheit gehabt, entsprechend das neu zu strukturieren und neu aufzustellen, neu aufzuteilen, die Bereiche komplett neu aufzuteilen, zu gucken, wer passt zu wem auch menschlich von den Maklern, welcher Makler passt zu welchem Maklerbetreuer oder andersrum, welcher Maklerbetreuer passt zu welchem Makler, ne? Von der Art und Weise, von der Persönlichkeit. Was kann funktionieren? Was wird nicht funktionieren? Also ich habe das wirklich stundenlang und tagelang mich hingehockt mit Excel und die hin und her geschoben. Also nach Regionen, die Bereiche eingeteilt, aber auch nach Produktionsergebnissen, also nach Umsätzen und auch nach Fähigkeiten, soweit das möglich ist überhaupt. Das in der Komplexität dann, ich habe da wirklich so eine 3D-Matrix entworfen und das dann einen Schlachtplan entwickelt, ne?
Ah, okay. Weil das wäre nämlich auch meine Frage, weil du hast, und da stand ja auch, du hast völlig neu strukturiert. Also du hast auch dann tatsächlich einfach die bisherigen, ja, wie es bisher war, quasi erstmal gesagt, okay, weißes Blatt, jetzt tue ich einfach neu strukturieren und zwar nicht nur nach Region, wie ich gerade höre, sondern auch sagen, okay, ich habe andere Parameter mir gesucht, um die zu
Ja,
verteilen quasi, ne?
richtig, ja. Also wir haben da wirklich viele neue Strukturen geschaffen, auch Kommunikationswege neu geschaffen. Wir haben auch unsere Meetings, wie wir uns entsprechend austauschen und wie wir Fachlichkeit, aber auch Prozesse transportieren, entsprechend komplett neu gestaltet. Also wir machen das regelmäßig persönlich, aber auch über Zoom. Das sind also auch mit dem Innendienst. Also meine Aufgabe ist ja nicht nur den Außendienst zu führen, sondern wir haben ja auch ein Innendienstteam in München. Die Maklerdirektion besteht ja quasi aus einer Außendienstmannschaft und aus einer Innendienstcrew. Und das ist alles quasi meine Aufgabe, das zu supporten und zu führen und zu unterstützen. Wobei ich sehe mich eigentlich mehr als Spielertrainer. Ich bin ja Handballer, wenn wir festgestellt haben, ich bin ja Spielertrainer mittendrin statt nur dabei und weniger jetzt irgendwie der vom Schreibtisch aus agiert, sondern ich schwimme da mitten und misch mit, ne? Ich glaube, mit dir, der eine oder andere will das gar nicht, der will einfach selber machen. So, Michael, zieh dich mal zurück, ich mach das schon.
Ist aber
Aber noch
gut.
kann ich nicht loslassen.
Das ist gerade spannend, weil ich habe mich auch, ne, ein Kreuz bei mir ist nämlich auch bei dem mit den neuen Kommunikationsstrukturen. Und ich habe mir nämlich dahinter geschrieben, ah, was für eine Art neue Kommunikationsstrukturen. Und das ist nämlich die zweite Frage, das ist fast schon ein bisschen angefangen. Was sagen denn eigentlich die, die die ganze Zeit da sind? Also weißt du, ich kann mir vorstellen, du hast neue, also ne, sechs bärenstarke neue Leute gesucht, wunderbar. Mit denen kann man ja auch, für die ist ja auch alles neu. Aber es gibt ja die, die auch schon seit Jahrzehnten vielleicht da sind. Und dann kommt jetzt plötzlich der Michael, den kennen sie ja auch schon die ganze Zeit, und der macht alles neu. Also wie haben die darauf reagiert?
Unterschiedlich. Die einen haben gekündigt und haben uns verlassen, weil sie es mir nicht zugetraut haben vielleicht oder weil sie selbst den Job haben wollten und es nicht bekommen haben. Also die Situation gab es leider auch, was ich sehr, sehr schade finde. Und für die anderen, die da sind, für die war das sicherlich ein bisschen schwierig am Anfang, aber ich bin ja, ich sage mal, ein Gutmensch auch und ich versuche jedem die Hand zu geben und die Leute auch zu unterstützen und zu verstehen und durch Gespräche auch entsprechend ihnen Wege aufzuzeigen und ihnen die Hand zu geben. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwelche Dinge mache, die ich selber entschieden habe, irgendwo am Reißbrett, sondern wir arbeiten die Dinge gemeinsam. Also wir tauschen uns aus und überlegen uns gemeinsam für die jeweiligen Teilbereiche, was macht Sinn? Was wäre der richtige Weg? Also der Führungsstil von mir ist transkriptiv, würde ich mal sagen. Sprich, die Menschen mitnehmen, erklären, gemeinsam erarbeiten. Na, also demokratisch, nicht autoritär. Und dann tragen die Leute das ja auch ganz anders mit. Und dann tun sich auch diejenigen, die schon lange dabei sind, gerade im Innendienst, Die tun sich auch leichter. Also ich denke, sie sind dann auch froh. Am Anfang ist jeder Change, jede Veränderung natürlich auch schwierig. Hat keiner Lust drauf, gerade wenn du 20 Jahren gewohnte Muster, dann kommt der Michael und sagt, nee, wir machen es jetzt anders. Das ist sicherlich auch nicht leicht, aber ich versuche das ja zu erklären. Ich mache das auch behutsam und denke, das ist alles auf einem sehr guten Weg.
Weil ich habe mich überlegt, ich glaube, das Schwerste ist, glaube ich, tatsächlich, wenn man einfach in dem Unternehmen ist und jetzt was neu macht, die anderen, die auch da sind, die denken, ey, das hat doch 20 Jahre funktioniert. Und jetzt kommt er plötzlich her und will alles anders machen. Ich glaube, das ist doch das, ist das die größte Aufgabe? Also das Anstrengendste, also weil sie neu einarbeiten, das neu aufbauen, okay, das ist vielleicht, ja, das Planen, okay, das ist anstrengend, aber ich glaube, Leute, die schon lange da sind, die mitzunehmen, ist das vielleicht die größte Aufgabe, wenn man sowas neu macht? Oder stelle ich mir das nur so vor?
Ich glaube, es gibt viele große Aufgaben in so einer neuen Funktion, neuen Situation, die da jetzt geschaffen wurde. Die größte Herausforderung, die ich empfinde, ist, du musst dir das so vorstellen, die Mitarbeiter, viele sind jetzt komplett neu. Also die Hälfte der Mannschaft von 14 Leuten sind alle komplett neu. Die kamen jetzt seit Januar nach und nach ins Unternehmen. Zuletzt die Sarah, die kam zum 1.7. Also das ist ja wirklich gerade mal 3 Monate alt, gerade noch ein Küken, ne? Also rein von der Zugehörigkeit zum Unternehmen. Ne? Und es ist schon so, im Maklervertrieb, das ist echt viel. Ich glaube, viele merken das auch, gerade jetzt so, wo sie langsam ankommen. Es sind viele Themen und die Universal ist auch nicht so digital, wie man sein sollte. Also vieles ist auch wirklich schwer. Und da die Leute trotzdem einzufangen und ihnen Perspektiven aufzuzeigen und sie zu ermutigen, sich nicht zu sehr auf die Dinge zu fokussieren, die nicht gehen, sondern eben den Fokus darauf zu richten, was geht und was funktioniert. Und es ist vieles, was funktioniert. Das ist eigentlich mit die größte Herausforderung. Und ihnen in schnellstmöglicher Zeit das Wissen, was ich jetzt in 10,5, ich hatte jetzt 10,5 Jahre Zeit zu lernen, Dinge auszuprobieren. Ne? Und vieles ist auch gut, richtig gut geworden, was ich gemacht habe in der Zeit. Nur mein Eindruck ist, dass die Menschen, die jungen Leute, sind ja alle so zwischen 30 und 40, die sind ungeduldig, ne? Die wollen das sofort können, die wollen das sofort adaptieren und haben nicht die Zeit, nicht die Geduld, um entsprechend das zu erleben und das auf sich wirken zu lassen und das tatsächlich zu spüren. Wir leben in einer komplett schnelllebigen Zeit und das Vertriebsdruck hast du immer, ne? Ich mache den keinen, aber die machen sie sich selbst häufig genug auch. Und also das ist. Und das, was du gesagt hast vorher auch, das ist auch eine sehr große Herausforderung. Tatsächlich die Kollegen, aber die blühen auf. Also mein Gefühl ist, es sagen auch viele, so wird es gespiegelt, die erleben zweiten Frühling. Also ich denke da an zwei Mitarbeiter, die schon sehr lange im Unternehmen sind, die so knapp um die 60 oder 58 Jahre alt sind, die schon, ich würde mal sagen, ein bisschen festgefahren waren, ne? Und ich habe die aufgeweckt. Und die erleben gerade ihren zweiten Frühling. Und das ist schön.
Das ist auf jeden Fall schön. Ist auch schön. Tolles Übrigens, ich glaube, ich das auch. Du siehst ja nicht meine Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe. Aber du hast gerade schon angeteasert auch, weil nämlich sagst auch, weil du hast auch aufgeschrieben, mit Digitalisierung vorangetrieben und hast gerade selbst gesagt, bei der Universal ist noch nicht alles so digital, wie es sein sollte.
Ja.
Wie sollte denn das im Idealfall sein? Also, weißt du, ich spreche ja auch mit, ich habe jetzt einen anderen Podcast beim Versicherungsboten, wo ich einfach über 20, 30 mit Vorständen und sowas spreche und frage, okay, wie sieht dann so 2030 alles so aus? Und da sagen auch viele, ja, digital werden wir alle sein. Und dann denken wir so, okay, wie digital seid ihr wirklich? Dann so, ja, okay, ist noch nicht alles ganz so digital. Wie sollte denn für dich im Idealfall das Digital, die Universal digitalisiert sein?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also erstmal bin ich mit 60, bin ich in Rente. Das ist mir egal, was dann los, was da können die machen, was die wollen, ne? Aber bis dahin sind noch 11 Jahre. Und da werde ich natürlich mitschwimmen und mitkämpfen, das voranzutreiben, diese Dinge. Soweit es für den Vertrieb möglich ist, bin ja F1 im Vertrieb. Und die Universa bekommt übrigens demnächst, wir haben ein bisschen Change in der Vorstandschaft. Wir bekommen einen eigenen IT-Vorstand. Und das finde ich sehr, sehr gut, weil das dann wirklich in die richtige Richtung auch dann laufen wird. Das finde ich richtig klasse. Der ist jetzt auch schon im Unternehmen und baut schon im Hintergrund Strukturen auf und kommt in einem Jahr dann ins Amt. Aber um deine Frage zu beantworten, ich denke, also wie sieht, also ich denke nicht 2030, sondern wir brauchen das schon vorher. Was wir brauchen, was im Vertrieb, im Maklervertrieb hilfreich ist, sind BIPO. Na, damit die entsprechend wirklich die Dokumente abholen können, die Makler ohne Papier. Dann, was absolut wichtig ist, ist der Online-Antragsstrecken. Möglichst für alle Produkte. Dort, wo Gesundheitsfragen gibt, ist schwierig. Das schafft eine Otto Nova heute schon ganz gut. Oder vielleicht auch eine Europa oder eine Cosmos Direkt, weil die das immer schon so gemacht haben. Aber dort, wo du Gesundheitsfragen hast, Krankenvoll, BU, Risiko-LV, das ist schwierig mit Online-Antragsstrecken. Ne? Wäre aber wünschenswert, für Sachprodukte sowieso. Ne? Also wirklich mit 2, 3 Klicks, dass das durchpolisiert ist, Dunkelpolisierung, das Tempo und dass dann kein Mensch mehr irgendwie noch Knöpfchen drücken muss. Was auch sehr hilfreich wäre zum Beispiel, wäre natürlich digitale Unterschriften, dass das dann anstattlos anerkannt wird in allen Bereichen, dass du Anträge auch, also wenn du nicht eine Abschlussstrecke hast, dass du zumindest digitale Unterschriften anerkennst und vielleicht auch, also im Rahmen des Fernabsatzgesetzes, dass vielleicht auch die eine andere Bürokratie auch noch abgeschafft wird, ist aber nicht nur bei den Versa, also Makler spiegeln mir auch, dass bei anderen Unternehmen auch nicht oft besser ist oder auch nicht schneller geht, dass manchmal ist es einfach immer noch viel zu viel Bürokratie und Verwaltungsakt. Und ich bin Vertrieb durch und durch und all diese Dinge behindern mich ja, ne? Aber sie sind natürlich notwendig, aber ich bin schon dafür, dass das alles weniger wird. Und Digitalisierung hilft dabei. Auch die Kommunikation mit den Vertriebspartnern und mit den Endkunden, die ist auch sehr viel schneller geworden. Also es gibt heutzutage Apps, wo Leistungen eingereicht werden können, ne, bei der Krankenversicherung, oder die Kunden haben ihre Portale, wo sie reinschauen können, wo sie entsprechend gucken können, wie hat sich ihre Fondspolice entwickelt, wie sind die Wertstände im Investment, all solche Dinge. Da brauchst du den Makler nicht mehr anrufen oder auch die Versicherung nicht mehr anrufen, weil du kannst selber schauen. Also das sind alles so Tools, die sehr, sehr hilfreich sind. Ne? Und noch vieles, vieles mehr. Die ganze Kommunikation ist jetzt eben digitaler geworden. Wir machen heute viel über Zoom, über Teams. Webinare sind heute komplett präsent, auch bei uns, auch bei einer Universa. Wir machen da sehr viel. Wir machen tolle Webinare, allein 50 Stück für den Zeitraum Oktober bis Dezember, verschiedenste Themen. Das gab es ja so früher nicht. Da hat Corona natürlich, soweit es etwas Gutes haben kann, ich fand das furchtbar, die Zeit. Aber das ist zumindest etwas, was positiv sich verändert hat, nämlich dass heute diese Digitalisierung dadurch viel schneller vorangetrieben wurde, Gott sei Dank. Und das ist aber noch nicht lange nicht abgeschlossen. Die Versicherungsbranche ist da eher noch, wenn ich zum Beispiel mit Freunden mich unterhalte, sich bei Lufthansa oder bei den Softwarebuden irgendwie arbeiten. Die haben natürlich ein komplett anderes Arbeiten, noch viel, viel digitaler, als das bei uns im Augenblick der Fall ist.
Das ist ja gut, klar, so eine Softwarebuden ist ja
Ja.
ganz weit vorne, aber auch hier nochmal, da habe ich mir auch die Frage gestellt, du hast viel verändert, ne, und im Maklervertrieb, und ich spreche auch mit Leuten, und ich muss immer sagen, ich sage mal, mein Blick für Makler ist getrübt, ich spreche nur mit den Besten, also ne, das klingt komisch, aber halt mit denen, die sehr gut sind,
Ja.
und deswegen denke ich immer, ja, die sind ja auch alle mega digital, die sind auch mega digitalisiert, die sind super, dann sage ich so, nee, Marco, das siehst du nur so. Das ist nicht so wirklich. Und da ist nämlich die Frage, wie ich vorhin schon zu den Mitarbeitern, die schon lange da waren, was halten denn die ganzen Makler? Also findet man es gut, das Ganze alles zu digitalisieren, die Sachen auch, die du verändert hast? Oder musst du dir auch Sachen anhören, also wo man vielleicht gar nicht dran denkt, dass die sagen, ey, eigentlich ist es gut so, wie es war. Und weißt du, was ich meine? Ich muss das gar nicht alles digital haben, lass es mal so, wie es war. Oder ist es von der Maklerseite her, ist es genau verlangt, die sagen, ey, wir wollen digitale Unterschriften, wir wollen alles hier automatisiert haben und so weiter. Macht mal.
Ja, die gibt's schon. Also die gibt's schon auch, die sich so back to the roots, ne, zurückwünschen. Aber eher selten. Das ist eher so die aussterbende Rasse. Das sind dann doch eher die Dinosaurier, die, sage ich mal, 50 aufwärts sind vom Alter her. Ja, und die jüngeren Makler, die wollen das schon. Die treiben das auch. Und mittlerweile muss ich auch wirklich sagen, Marco, finde ich auch nicht immer gut. Aber ich erlebe das schon, dass mittlerweile der Prozess und der Grad der Digitalisierung, also je einfacher der Prozess und je leichter letztendlich der Absatz für den Vertriebspartner, desto eher nimmt er das auch an und desto eher wird das seinem Kunden auch anbieten. Das merkt man auch an Check24, aber auch an den Maklern selber. Und das finde ich dann nicht immer gut, weil es dadurch vielleicht auch nicht immer das beste Produkt dann, was platziert wird am Markt, wenn es jetzt nur noch um Digitalisierung und um Prozessgeschwindigkeit geht, ne? Also wenn die Produktqualität keine Rolle mehr spielt, dann ist auch nicht gut, ne? Also deswegen da vielleicht irgendwie ein Mittelweg, wie immer halt, liegt die Wahrheit in der Mitte im Leben und so auch hier. Aber ich denke, dieser Prozess, diese Digitalisierung ist unaufhaltbar und wir haben hier als Branche noch sehr viel aufzuholen.
Das stimmt. Also die Arbeit wird nicht ausgehen, sagen wir es mal so, ne? Also ich vermute, du hast noch ein bisschen zu tun.
Ja, denke auch.
Wir sind jetzt gerade, wir sind fast schon am Ende. Ich habe auch, ich frage meine Gäste ja immer, was sind so das, Misserfolg ist ein schlechtes Wort, aber größte Learning, wo man irgendwas gedacht hat, was man machen möchte, und dann hat man gemerkt, das war doch nicht der richtige Weg. Würde ich bei dir aber gerne auch spezialisieren, und zwar auf die Zeit, seitdem du quasi jetzt dein neues Amt hast. Ein Jahr ungefähr ist es her, ne? Oder anderthalb Jahr ungefähr.
Ja.
Was war denn so, wo du dachtest, okay, ich will das, also wo du gemerkt, du hast irgendwie was, eine Idee gehabt, und du hast gemerkt, die funktioniert nicht. Fällt dir da irgendwas wo spontan ein?
Ja, also das durchaus. Also du meinst so Fehler in dem Sinne, ob
Genau,
die.
also ne, Misserfolge, Fehler, wo man sagt, ich will den Weg gehen, ich will das machen, und dann merkst du, okay, das funktionierte gerade gar nicht.
Ja, also was mir schon auch auffällt, dass man. Also es gibt da zwei Dinge zu diesem Thema. Das eine, das würde ich vielleicht tatsächlich noch mal kurz herholen wollen, das auch wenn es schon zeitlang zurückliegt. Und dann komme ich aber gerne auch auf deine
Ja, klar.
Frage im aktuellen Bezug zurück. Eines der größten, denke ich, Niederlagen, wenn man das so formulieren darf, das hat mich schon sehr geprägt und auch mich stark gemacht und sehr reflektieren lassen. Bei der Versicherungskammer Bayern gibt es ja so Führungskräfte-Nachwuchsentwicklungsprogramm, FKN2 heißt das ja. Und da bin ich dann durchgeflogen beim ersten Mal. Ne? Und die Begründung war mangelnde Empathie, was heute eine meiner Stärken ist. Aber erst seitdem mir das bewusst geworden ist, dass ich an diesem Thema arbeiten muss. Also das war schon sehr lehrreich und auch wichtig, diese Erkenntnis. Und ich denke, du musst diese Erkenntnis auch machen. Du musst da auch wirklich fallen und unten ankommen, um das zu begreifen.
Ja,
Wenn jemand so
klar.
anders sagt, der Michael, du hast keine Empathie, dann sage ich, ja, uns mir doch egal, dann habe ich halt keine, ne? Aber.
Das wird eine empathielose Person sagen. Mir doch
Ja.
egal. Aber wie hast du an deiner Empathie gearbeitet? Also wie arbeitet man daran?
Arbeitet man an der Empathie, indem man in sich hineinhört. In sich hineinhört, autogenes Training, Bücher lesen, reflektieren, viel Kommunikation, ausprobieren, fühlen. Sich so auf die Metaebene begeben, das ist jetzt ein bisschen ne, fast schon transkriptiv, aber na, ich will jetzt nicht als Esoteriker rüberkommen, aber tatsächlich gehört es dazu, denn so ein bisschen den Geist zu verlassen und zu gucken aus der Vogelperspektive, was passiert da jetzt, ne?
Ah,
Und
okay.
dann zu reflektieren.
Also
Kann man
sich selbst
lernen.
quasi mehr beobachten. Also quasi,
Ja.
was sagt, ne? Also aus sich selbst rausgegangen, okay, wie bin ich gerade in der Situation, und wie kommt das vielleicht an?
Richtig, ja. Aber auch natürlich zu gucken, wie reagieren die anderen dann darauf, auf Dinge, die du sagst. Also ich habe da auch viele Bücher gelesen, ich habe unglaublich viele Bücher gelesen. Haben wir nachher auch noch das Thema kurz, aber das hat mich auch sehr weitergebracht. Ich habe immer wieder ausprobiert und die Sachen aufgesaugt und wirklich ausprobiert und verinnerlicht und geguckt, wie kann ich an diesem Thema arbeiten. Das war mir auch wichtig, weil ich hatte ja da eine Niederlage erlitten und das war auch berechtigt. Ne, muss ich ganz klar auch sagen. Und ich hätte den Job jetzt auch hier heute nicht machen können, wenn das damals nicht passiert wäre. Also das ist einfach so, wir sind immer die Summe unserer Erlebnisse und die Summe unserer Entscheidungen. Und alles, was im Leben passiert, hat seinen Grund. Ne, bin ich fest überzeugt.
Absolut. Ich finde auch gerade gut, ne? Gut mal auf alle Zuhörer. Also, ne? Empathie kann man lernen. Also,
Kann man
ne?
lernen.
Es ist kein Schicksal.
Ich ermutige euch alle zu mehr Empathie.
Ja, ist ein sehr wichtiger Skill heutzutage, muss man sagen. Und dann heißt,
Ja.
kann man das auch lernen. Du bist das
Ja.
beste Beispiel, sozusagen.
Danke.
Ne?
Ja, und in der aktuellen Zeit, da ist tatsächlich ganz frisch auch ein Thema, wo ich manchmal auch merke, manchmal musst du auch wirklich als Führungskraft auch wirklich Ansagen machen und klar den Weg vorgeben. Das will da jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, aber das ist total wichtig, weil Menschen brauchen tatsächlich Führung. Und ich denke, die Dosierung macht es dann auch. Du darfst es nicht ständig machen. Die Leute müssen schon auch das Gefühl haben, dass sie selbst entscheiden können. Das sind ja alles erfahrene, erwachsene Menschen, die auch einen Lebenshorizont haben. Wer bin ich denn, dem zu sagen, das ist jetzt falsch, was du empfindest, ne? Aber dennoch, wenn es bestimmte Vorgehensweisen geht, die zielführender sind, da muss man einfach mal einen klaren Weg vorgeben und dann nicht nur als Empfehlung, sondern tatsächlich auch als Arbeitsanweisung. Und das ist für mich auch so etwas, wo ich jetzt stärker auch in den einen oder anderen Punkt machen werde müssen, weil ich gesehen habe, wenn du die Leine zu locker lässt, dann geht's schief, ne? Und dann gilt es eigentlich rechtzeitig auch dagegen zu steuern. Aber nicht mit irgendwie Macht oder Hierarchien auszunutzen, sondern auch da erklären, Leute mitnehmen, aber halt klar vorgeben, klar und präzise vorgeben. Das hilft manchmal.
Ja, ich glaube ja auch, das glaube ich auch, ist glaube ich in der heutigen Zeit gerade, wo wir alle immer von möglichst flache Hierarchien und so weiter, denke ich, ja, kann funktionieren alles, aber es muss im Endeffekt trotzdem, hat ja irgendeine Verantwortung. Und klare Hierarchien helfen dabei halt auch, ne?
Ja, und vor allem, ich merke da auch, man soll das eigentlich nicht unterscheiden. Das sind alles Menschen, aber es gibt schon Unterschiede zwischen Innendienst und Außendienst. Und ich denke auch tatsächlich, im Innendienst brauchst du diese Anweisungen, diese Vorgaben auch stärker und klarer. Und im Außendienst ein bisschen anders, ne? Also da geht es doch dann auch die Leine auch mal locker zu lassen, die Leute sich entwickeln zu lassen, die Erfahrungen sammeln zu können. Also da muss man anders rangehen. Und das ist für mich auch täglich die Challenge, weil es sind ja zwei Teams, die im Grunde in einer Einheit geführt werden, die auch ganz viele Überschneidungen haben in ihrem täglichen Doing. Also das ist schon ziemlich tricky. Aber ja, Challenge accepted.
Gut, dann, du hast gerade schon gesagt, also das ist ja schon ein Tipp, was hast du dazu, die letzten drei Fragen, weißt du ja, ne? Hast du ja schon gehört. Eine ist ja immer, also die erste Frage ist immer, die ich meine Gäste dann zum Ende immer stelle, ist ja, was man am Anfang seiner Karriere gelernt hat, was einem immer noch hilft. Was hast denn du so Anfang, Mitte der 90er gehört, gelernt, wo du sagst, das hilft mir immer noch?
Ja, da gibt es zwei Dinge, die man, denke ich, hier sagen kann. Ich kann sagen, seid neugierig. Seid neugierig, probiert alles aus. Als Beispiel, wenn ich irgendwo in einen Stau reinkomme auf der Autobahn, ich bin ja viel auf der Straße unterwegs mit dem Auto, und wenn ich irgendwie abzeichne, da ist ein Stau, ich nehme immer die Umfahrung. Ich stehe nicht im Stau. Das bin ich nicht, weil ich brauche das Gefühl, dass ich es versucht habe. Dass ich es versucht habe. Und so ist es mit allem im Leben und gerade auch im Business. Einfach versuchen, einfach machen, einfach tun. Fehler sind dazu da, um sie zu machen und daraus zu lernen und daraus gestärkt hervorzugehen. Das kann ich den Leuten mit auf den Weg geben. Seid mutig und neugierig und probiert aus. Alles, was euch in den Sinn kommt. Natürlich nicht anderen Menschen wehtun, niemand töten. Ne? Also das nicht, aber alles, was irgendwo zielführend ist. Und was ich auch da gelernt habe, bei der Debica schon von meinem Paten in jungen Jahren über den Tellerrand hinauszublicken. Also was ich gelernt habe, ist, es gibt kein Schwarz und kein Weiß. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Und das muss man tatsächlich, das ist eine sehr, sehr weise Geschichte und muss man auch tiefer rein, um das zu erklären. Aber ich mag diese Extreme nicht. Ich mag die Leute nicht, die in sich komplett links oder komplett rechts bewegen. Politisch, aber genauso auch nicht die von den Ansichten, wie sie durchs Leben gehen, wenn sie komplett auf einer Seite stehen. Sondern man muss schon auch, ich denke, wenn man sich in der Mitte befindet, dann kann man auch sich leicht, dann fühlt man auch den anderen schneller, man versteht ihn besser, man kann ihn besser greifen und auch viel, viel besser zusammenarbeiten. Die Kommunikation funktioniert dann besser. Und wenn man nicht immer so beharrlich auf seinen eigenen Standpunkt beharrt, sondern vielleicht auch mal die Meinung des anderen zulässt.
Ja, kann ich nur unter. Ja, Punkt. Kann nur zustimmen.
Ja.
Die vorletzte Frage ist immer, was hättest du gerne schon in jungen Jahren gewusst, was du dir hart erarbeiten müsstest? Oder was würde einfach der Michael von heute, der Michael aus den 90ern sagen?
Der Michael von heute würde dem Michael von damals sagen, nimm dir mehr Zeit für deine Familie.
Ja, Urlaub machen oder einfach weniger arbeiten, mehr Freizeit, also mehr Zeit mit Familie verbringen.
Mehr Zeit mit Familie verbringen, welche Form auch immer. Also im Urlaub passiert das ja zwangsläufig, klar. Aber auch so, jede Minute, jeden Augenblick, das ist kostbar, das ist wertvoll. Die Kinder werden groß und größer. Daniel ist jetzt 14, Vanessa ist jetzt 10 und die Zeit verfliegt, das ist unglaublich. Und wenn man viel arbeitet, so wie ich, dann kommt man manchmal nach Hause und denkt sich, hey, jetzt habe ich wieder alles verpasst. Und dann erzählen sie einem natürlich auch viel und das ist auch schön, aber so richtig dabei warst du halt nicht, ne? Hast es nicht erlebt. Und das ist manchmal sehr, sehr schade, ne? Und ich denke, im Nachgang, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich das eine andere anders gemacht. Bewusster, langsamer, ja. Weniger gearbeitet wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich, sage ich aber auch nur. Also
Sehr wahrscheinlich.
ich kenn das auch, sagen wir mal. Aber
Sehr wahrscheinlich.
ja, jetzt kommen wir also zur letzten Frage. Und die ist
Ja.
einfach, du hast vorhin schon gesagt, ne, Bücher haben wir schon. Ganz am Anfang hast du schon mal von Büchern geredet, meinst, da komme ich später noch zu. Hast zwischendurch auch nochmal gesagt. Jetzt bin ich mal gespannt, was für Bücher du uns empfehlen kannst, warum man sie gelesen haben sollte.
Ich hab ja ein, zwei Sachen dabei. Tatsächlich eine Sache, die richtig cool ist, die ich in der Jugend, als ich klein war, gelesen habe, das ist ein tolles Buch, da geht es um Freundschaft. Es ist ganz banal. Nein, es ist nicht Pippi Langstrumpf, nein, es ist Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Ein wunderbares Buch, wo es wirklich um Kinder geht, um kindliche Erfahrungen, um genau diese Themen, sich auszuprobieren, neugierig zu sein, Abenteuer zu erleben, verrückte Sachen zu machen, wo die Erwachsenen sich vielleicht auch nicht trauen, weil sie schon zu festgefahren sind in ihren Programmen, in ihren vorgegebenen Dingen. Deswegen Huckleberry Finn und Tom Sawyer. Einfach mal lesen. Wunderbar. Das Herz lacht.
Ja, kann ich zustimmen, habe ich auch gelesen, finde ich gut.
Sehr schön. Also, dann habe ich noch was dabei. So ein bisschen die Bibel. Alle Bücher habe ich relativ früh schon gelesen in meinem jungen Leben, nämlich von Dale Carnegie. Sorge dich nicht, lebe. Schönes Buch. Da geht es, als absoluter Klassiker einfach, der beschreibt halt einfach darum, wie man mit Ängsten und Sorgen und Nöten umgeht und dass man das nicht so sehr darauf hinhören sollte, weil das sind Gedanken im Kopf, die dich nur behindern und das findet nur im Kopf statt. Und eigentlich ist das alles gar nicht wirklich wahr. Und deswegen sorge dich nicht, lebe, mach einfach, tu. Und das finde ich so wichtig, dass diese Leichtigkeit entsteht dann, diese Leichtigkeit des Seins, die entsteht dann plötzlich Spaß bei der Arbeit, der vorher vielleicht nicht da war. Aber es ist oft nur ein ganz kleiner Hebel, der umgelegt werden muss, um sich das eine oder andere bewusst zu machen. Und das wird hier sehr, sehr schön beschrieben.
Ja, habe ich auch, kann ich auch nur. Also habe ich gelesen, finde ich auch großartig. Der Carnegie ist einfach echt mal zeitlos, muss man sagen. Ja,
Zeitlos,
großartig.
absolut. Ein
Ja,
schönes Wort,
ne?
ja.
Und noch ein Buch?
Ja, und dann haben wir noch ein
Ah.
Buch. Das ist das letzte dann auch. Und das, also ich habe tatsächlich viele, aber ich habe mir auch schwer getan, zu überlegen, welche drei sind es denn. Aber das ist ein Geheimtipp und ich hoffe, du hast das nicht gelesen und du liest es anschließend, lieber Marco.
Bin gespannt.
Und zwar ist es von Shen Li. Das ist die Tochter von Bruce Lee. Und das Buch heißt Be Water, My Friend. Be Water, My Friend. Ich lese dir das einfach nur mal vor, innen drin, so den ersten kleinen, den Epilog oder den Prolog heißt, glaube ich, nur die Einleitung. Wasser ist sanft und gleichzeitig sehr mächtig. Weich und gleichzeitig auch sehr stark. Fließend und auch tief. Und auch für das Leben gilt, es kann freudig und traurig sein, schön und hässlich. Aufregend, aber auch sehr beängstigend. Und doch sind das nur die Extremen unseres gesamten Erfahrungsspektrums. Und weise ist der, der die Mitte findet. Weil dann fühlen wir uns geheilt und sind gelöst. Be water, my friend. Sehr empfehlenswert.
Klingt zumindest schon mal interessant, werde ich mit Sicherheit auch lesen. Klingt gut. Ja, und es ist auch ein schöner Schluss. Also, muss ich mal sagen. Ne? Schöner Schluss für ein schönes Gespräch.
Danke, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Ja, danke, dass du mein Gast warst und war super. Danke.
Bis bald, Marco, bleib gesund. Ciao.
Ich hoffe, Sie fanden das Gespräch auch so kurzweilig und interessant wie ich. Und wenn das der Fall war, dann würde ich mich natürlich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher Folge mit Michael Sommler von der Universa. Mein Name ist Marco Petersohn. Ich bin Ihr Ass im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen. Ich bin schon